Hopp oder Top, so heißt es in Folge 71 von Familie Dr. Kleist, einer Folge, die wir heute wieder besprechen möchten. Verstaubt und altbacken ist wieder zurück. Es ist die 6. Folge der neuen Staffel, also wir sind jetzt mittendrin und es gibt wieder einiges zu besprechen. Es ist wieder einiges passiert in der turbulenten Patchwork-Familie Dr. Kleist. Und ich freue mich sehr, dass ich all das, was passiert ist und was vielleicht noch passieren wird, nicht alleine bespreche, sondern mit dem Mann, mit dem jede Folge Affentitten mega geil ist. Hallo Martin.
Hallo. Das sagt doch keiner mehr, Konstantin.
Na, ich sage das. Ja, als ich das Wort gehört habe, also es war nochmal ein neues Zeichen dafür, was für eine Sprache da mittlerweile Einzug erhalten hat. Und war bei dir der Überraschungsmoment auch so groß?
Ja, schon. Also, aber das Wort ist mir als altes Wort schon, also es ist mir auch als altes Wort in Erinnerung. So, dass Leute von früher das manchmal gesagt haben, als besonders cool klingendes Wort, was aber mittlerweile gar nicht mehr so cool war. Also es passt ungefähr so, wie es gemeint war, glaube ich.
Ich hatte auch das Gefühl, irgendwie, dass dieses Wort ist, es ist nicht so, dass er das sich jetzt ausgedacht hat, sondern irgendwie ist das schon so im Gespräch irgendwie.
Ja. Und es klingt auch nicht nach 1958 jetzt, aber es klingt so nach Pseudo-cool.
Ja, von daher hat es komplett das getroffen, was es treffen sollte. Genau, also ihr hört, wir nehmen schon ein bisschen was vorweg, was gleich eine Rolle spielen wird und wir werden ja gleich die Folge im Einzelnen besprechen. Ich bin nur gerade ganz kurz interessiert, Martin. Wir wissen alle, es läuft gerade EM und du warst das erste Mal im Stadion.
Das allererste Mal in meinem Leben.
Das allererste Mal, genau. Nein, bei einem EM-Spiel war es etwas anderes bei einem, also Champions League sagen ja immer viele, oh, die Hymne möchte ich hören. So, da gibt es ja nicht diese EM- oder WM-Hymne, wo man sagt, für die lohnt es sich, aber wie war's?
Aber da fällt mir ein, bei EM-Hymne, lässt du dich noch an die EM vor ein paar Jahren, wo sie diese Tormusik gespielt haben, die dann nur die Hymne der EM war, also dieses...
Aha, ja, das war EM16. Ja.
Und das haben sie bei jedem Tor gespielt. Ich dachte, das kann nicht dein Ernst sein. Ist egal, welche Mannschaft ein Tor schießt, immer so die EM-Hymne spielt.
Ja, also diese Pokalhymne würde man jetzt auch nicht spielen, diese DFB-Pokalhymne oder die Champions League-Hymne von da hier im Tor. Ne?
Das, genau. Ist natürlich was anderes, wenn man ins Stadion geht bei Länderspielen. Also ich meine, ich bin ja in dem Stadion, Olympiastadion Berlin, schon 100 Mal gewesen. Sagen wir, warte mal, 100 Mal stimmt nicht, aber es kommt langsam in die Richtung, also werden demnächst 100 Mal sein tatsächlich. Und ist natürlich, also ich habe schon damals gemerkt, als ich beim Pokalfinale war, da ist es schon was anderes, wenn eben nicht Hertha da spielt, weil dann natürlich Fans an anderen Stellen stehen, die da sonst nicht sind. Also normalerweise ist ja Hertha in der Ostkurve und damals war dann zum Beispiel bei dem Pokalspiel war dann, wer war es denn, SC Freiburg in der Ostkurve. Und man geht dann da so hin zu dem Stadion, das man 100 Mal besucht hat und denkt halt, ja, jetzt kommen hier gleich die blauen Schals um die Ecke, aber nein, sind halt irgendwie ganz andere Farben und so weiter, es ist alles ganz anders. Das ist dann schon besonders, aber generell, wenn das Stadion einigermaßen voll ist, hat es ja auch einen tollen Charakter, finde ich. Also, ich glaube, wir haben das irgendwo schon mal besprochen, kann sein bei ein Tor zu allen Zeiten oder so, dass ich finde, das Stadion hat schon eine Seele, so. Es ist nicht unbedingt das beste Fußballstadion, um eine Hexenkessel-Stimmung zu erzeugen, aber es hat schon eine Seele und deswegen ist es eigentlich immer schön, da zu sein und es auch so als Eventstadion, sage ich jetzt mal ganz doof, zu sehen, wo man eben wirklich merkt, okay, alle wollen hier sein und alle wollen jetzt hier, dass das Stadion ausverkauft ist und wollen gerne an dem Spiel teilnehmen. Ich hatte Spaß und bin ja auch am Samstag nochmal bei einem Achtelfinale.
Okay, ja, das ist ja sozusagen der große Vorteil, wenn man am im Achtelfinale ist, dann weiß man, heute werden Tore fallen und die Sicherheit hattest du natürlich nicht. Ist ja trotzdem gut gegangen, aber...
Stimmt, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. K.O.-Spiel ist natürlich jetzt nochmal was Neues. Also ich meine, klar, war mir klar, dass es ein K.O.-Spiel war, aber ich habe gar nicht so drüber nachgedacht, dass es jetzt irgendwie einen total anderen Charakter haben wird. Aber ja, stimmt, hast recht, da freue ich mich dann umso mehr.
Ja, sehr schön, das ist gut. Aber es hält uns natürlich nicht davon ab, auch trotz unserer anderen Interessen, die neue Folge zu besprechen von Familie Dr. Kleist. Es gibt eine Sache, die ich gerne vor der Folge mal mit dir besprechen möchte, die mir jetzt das erste Mal aufgefallen ist, weil ich überscrolle zugegebenermaßen oft den Vorspann, weil ich ihn halt einfach kenne. Und jetzt habe ich ihn mir aber gerade nochmal angeschaut Und mir ist eine Sache eigentlich aufgefallen, die ich seltsam finde. Ist sie dir auch schon aufgefallen?
Nein, also ich weiß nicht, wovon du
Du weißt
redest.
nicht, wo, okay. Und zwar ist es so, du siehst ja, die Leute werden ja nach und nach so eingeführt. Also Christian natürlich, also Francis Fulton Smith als erstes. Ich glaube, dann kommt Ursula Buschhorn, dann
Lisa,
Marie
glaube ich, ja.
Seiser, und dann kommt Mio Wulff. So, und dann kommt die Figur Timotheus von Hatzfeld. Und der ist in seiner Radiologie und überreicht Christian eine Kamera. Und in der nächsten Szene, als kommt Christian nach Hause, ah, vielleicht kommt auch dann erst Ursula Buschhorn, und kommt mit dieser Kamera nach Hause und läuft sozusagen an Anna vorbei, an Anna Scheller, seiner Freundin, und geht in diese Villa rein. Was hat es eigentlich damit mit dieser komischen Kamera auf sich? Also, ich habe noch nie erlebt, dass die ein Foto-Hobby haben. Und für die Praxisarbeit spielt es, glaube ich, auch keine Rolle, diese Art von Kamera.
Na, mal sehen. Also ich glaube, das sind ja meistens Szenen aus den echten Folgen. Und von daher würde ich sagen, kommt vielleicht noch eine Folge, wo er mit der Kamera irgendwas machen muss. Aber ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht sagt er sich, Paul, Pornos gucken ist scheiße, aber Pornos drehen kann man machen.
Das finde ich eine sehr kreative. Da können wir sogar Geld einnehmen.
Also
Sehr
ich meine,
kreativ.
wenn man eins sieht in dieser Folge, dann ist es ja, die Familie ist bereit, alles zu tun, um Geld zu verdienen, weil das Wasser ihnen doch immer höher steigt, mittlerweile fast bis zur Nase. Also von
Ja.
daher, warum nicht auch den Körper einsetzen?
Meinst du, es wird noch zu so einer richtigen kriminellen Serie, wo sie Peaky Blinders-mäßig in Eisenach um die Vorherrschaft kämpfen in verschiedensten Bereichen, im Kokshandel und so weiter?
Also wenn sich Christian Kleist irgendwann zum Meth-Kocher macht und sich, wie heißt er, Heisenberg
Ah,
nennt, dann wird es auf jeden Fall nochmal eine neue Serie.
ja. Okay,
Ich glaube,
bleiben
dann
wir
wäre sie
mal.
auch über 2020 hinaus fortgesetzt worden.
Ja, und dann wäre sie auch nicht als verstaubt und altbackene Produktion vermutlich betitelt worden.
Ja.
Aber okay, wir behalten das mit der Kamera mal im Blick. Vielleicht, weil du hast schon recht, wahrscheinlich wird es gezeigt. Ich habe bei diesem Vorspann wieder das Gefühl, es gibt ja, die haben ja unterschiedliche. Mal haben sie so einen Vorspann, wo es rausgenommen wird, einfach ein realer Teil einfach mit eingefügt wird. Und manchmal haben sie so dieses, wir präsentieren, wer jetzt kommt, sozusagen. Ich habe das Gefühl, dieser Vorspann ist ein bisschen eher so ein, wir präsentieren, wer jetzt kommt, Vorspann, weil Francis auch, jetzt rede ich ihn schon mit Vorname an, Francis Fulton Smith, auch so in die Kamera lächelt und sowas, glaube ich. Also,
Ja, es war ja in der letzten Folge auch schon so gemischt, dass, glaube ich, Lisa und
ja.
Michael so in die Kamera geblickt haben und die anderen waren mehr so Szenen.
Ja.
Aber apropos Vorspann, oder wie mein alter Kollege von mir sagen würde, apropos Vorspann, ist dir mal aufgefallen, dass bisher in jeder Folge, wie heißen sie, Walter Plate und Uta Schorn im Vorspann stehen, aber ich glaube, in einer Folge auf dem Bildschirm aufgetaucht sind und wir sind schon in 6 Folgen in der Staffel.
Ja.
Also, die sind so, ja, ihr seid die Hauptrollen, aber ihr kommt halt nicht vor, also.
Ja, vielleicht wurden sie dann so bezahlt wie der Hauptcast.
Hoffentlich.
Ja, also das ist mir aber bei der Serie auch, als ich sie noch so privat einfach nur so für mich geguckt habe, schon öfter aufgefallen. Wer vorne steht im Vorspann, wer als Hauptcast angezeigt wird, bekommt wirklich nicht unbedingt eine Hauptrolle. Das ist eine etwas merkwürdige Sache, die sich durchzieht. Wir werden auf jeden Fall, ich sag mal so, es bleibt nicht die einzige Szene,
Bin mal gespannt, wann sie
das kann
wieder
ich
auftauchen
vorwegnehmen.
und wann. Also die Szene sehen wir ja, also, glaube ich, sogar im Vorspann, wie sie wieder auftauchen, weil sie da so vor der Tür stehen und anscheinend überraschend zu Besuch sind. Und dann machen sie sofort, das ist ja dieselbe Kleidung, die sie anhaben, so ein Gruppenfoto. Würde mich auch nicht wundern, wenn es die letzte Folge der Staffel wäre, weil da machen sie oft so ein Gruppenfoto.
Ja, stimmt. ja, wie man es halt so macht, das ist, vielleicht sollten wir uns das auch angewöhnen im Privaten, dass wenn man irgendwie, dass man sagt, okay, das ist jetzt das, dass man das dann so als Staffelfinale reklamiert, wenn man irgendwie so ein Familienfoto macht.
Ja, jetzt sehen wir uns 1,5 Jahre nicht mehr.
genau. Wollen wir einsteigen?
Machen wir Folge 6, Staffel 6. Hopp oder Top? Du Exakt. Und ich glaube, dann irgendwann haben sie gemerkt, das ist dann doch zu scheiße. Und dann haben sie sich gedacht, was ist ein guter Song, um ihn zu spielen? Na klar.
Ja, wo man echt so denkt, krass, irgendwer hat von seiner Urenkelin gehört, dass das ein guter Song sein soll oder sowas. Und da die Urenkelin aber schon Mitte 40 ist, naja.
In der Küche ist Aufbruchstimmung am Morgen. Anna hat so einen Anzug, wie nennt man das, so ein Anzugkostüm an, was Frauen so anziehen, wenn sie förmlich aussehen wollen, also so wie vor Gericht, aber jetzt nicht ein Männeranzug. Und Christian sagt toi, toi, toi und Anna sagt danke. Und das als Schauspielerin. Also Anna ist keine Schauspielerin, aber Ursula Buschhorn. Auf toi, toi, toi niemals danke sagen. Sonst bringt es genau den gegenteiligen Effekt.
Okay, da macht sie schon den nächsten Fehler, ne?
Ja, kein Wunder, dass sie am Ende einen Neonazi verteidigen muss. Um mal ganz zum Ende zu springen.
Genau, wenn ihr mal wisst.
Clara geht zum Bahnhof, weil sie fährt heute nach Berlin zu diesem Vorsprechen oder ja zu diesem Musikproduzenten mit ihrer Band. Und Paul geht auch, ohne zu frühstücken, in die Schule. Oben bei den anderen Kleists, bei Lisa und bei Michael, musste Lisa schon früh los, weil sie ganz früh arbeiten muss. Und Rosalie findet ihre Glückssocken nicht. Sie muss heute auf der Flöte vorspielen, deswegen braucht sie die. Und Michael schaut in der Bügelwäsche nach und findet sie. Außerdem findet er auch das Taschentuch mit den Initialen von Timotheus von Hatzfeld. Und ist verwundert, was dieses Taschentuch in der Wäsche macht.
Geht es dir eigentlich so, dass du Rosalie jetzt so in dieser klaren Position findest, dass du denkst, die hat keinen wirklichen Zweck sozusagen und ist eher so niedlich, oder?
Rosalie ist für mich bisher klassisches Kind, sage ich mal. Sie hat halt ein paar wenige Szenen und die sind kindlich. Das ist ja auch okay für ein Kind. Aber bei Clara war der Unterschied, dass sie halt manchmal relativ viele Szenen hatte oder relativ zentral in der Szene war, aber eigentlich gar keinen Sinn hatte. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Also Rosalie finde ich nicht störend, weil Rosalie halt wirklich sehr sporadisch vorkommt und dann so zwei, drei Zeilen hat, die eben in der Kinderwelt spielen. Also es geht um Socken oder um irgendwas. Ja. Aber Clara, da hatte man manchmal irgendwie so ein Gefühl, so zwei, drei Szenen, wo es nur darum ging, dass sie irgendwas süß findet oder irgendwas zu wörtlich genommen hat oder so. Und das hat mich dann manchmal eher geärgert, wenn es zu viel wurde und man das Gefühl hatte, da wurde man irgendwie sinnlos abgelenkt mit Sachen, die einen nicht mehr so interessieren.
Ja, verstehe ich. Ja,
aber hier genau, das ist ja der Sinn der Szene, ist sozusagen, dass er das Taschentuch findet. Also Lisa geht Bewerbungen für die Arzthelferstelle durch und ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn nennen soll. Soll ich ihn Hatzfeld nennen oder Timotheus oder Timo? Also
es ist... Hatzfeld finde ich gut, weil das irgendwie Hatzfeld.
Ja, also Hatzfeld kommt dazu und nähert sich so von hinten mit einem Räuspern und hat einen Blumenstrauß dabei. Er hat sie gestern gesehen und er hat sie gestern gesehen und an sie gedacht, steht hier. Ich weiß nicht mehr, ob an die Blumen oder an Lisa.
Nee, an Lisa, er sagt, und habe an dich gedacht.
Okay. Und Lisa dankt, die Blumen sind wunderschön und Nora kommt herein und sagt, wow, ich dachte, sie sind total allergisch. Und Hatzfeld sagt, naja, so ein bisschen. Also in der anderen Folge hat er noch die Blumen im Sondermüll entsorgen lassen, die Nora ihm hingestellt hatte, und jetzt verschenkt er Blumen.
Also diesen Auftritt von ihm finde ich unfassbar peinlich, also richtig fremdschämpeinlich, weil wenn er Lisa toll findet, dann dann kann sich das in diesem Kollegiumskreis irgendwie dadurch ergeben, dass sie viel miteinander sprechen, dass sie miteinander zu tun haben, dass sie die Pause miteinander verbringen, whatever, aber dass er jetzt sozusagen so mit Sachgeschenken kommt, das bringt sie ja auch in eine echt blöde Position und es fällt ja auch Nora sofort auf. So, und es ist einfach so eine völlig überdrehte Geste für eine verheiratete Frau und das finde ich irgendwie peinlich und unpassend.
Wir haben darüber auch nachgedacht, denn es ist ja schon einerseits so, dass er so ein bisschen der Verführer ist und er weiß ja auch, sie ist verheiratet. Es gibt eine Szene relativ früh in dieser ganzen Beziehung zwischen Lisa und Hatzfeld, als er nicht merkt, dass er irgendwie Lisa beeindruckt, indem er mit Rosalie spielt. Als Rosalie krank ist in der anderen Folge. Ja, und da ist er einfach nur so ganz lieb zu ihr, zu Rosalie, und Lisa sieht es so von Ferne. Und das ist eigentlich die einzige Szene, wo ich das Gefühl habe, hier ist Lisa beeindruckt oder geschmeichelt von ihm, ohne dass er es drauf anlegt. Und deswegen, das war nämlich bei uns die Debatte, ob er sozusagen wissentlich die Lisa verführt und sie manipuliert, ihn toll zu finden, oder ob sie tatsächlich auch so Gefühle für ihn hat. Also werden wir vielleicht noch vertiefen, wenn wir an die Stellen kommen.
Ja.
Etwas später kommt Christian dann auch in die Praxis und hat einen oder kriegt einen Riesenstapel kleine Papiere. Das ist allein der Vormittag, sagt Nora. Und der erste Patient ist Herr Knapp. Der hat kürzlich seine Frau verloren nach 50 Jahren Ehe und sagt den schönen Satz: Jetzt habe ich niemanden, der jammert, jetzt muss ich das selbst machen.
Das könnte eigentlich gut in irgendeiner ungewöhnliche Weisheitenkalender stehen oder sowas, ne?
Finde ich aber einen coolen Satz, um irgendwie so ein bisschen einen dunklen Witz zu machen, also so ein bisschen schwarzhumorig. Und natürlich, wenn man 50 Jahre zusammen ist, weiß man, okay, der wird jetzt nicht wirklich tiefsitzenden Hass gegen seine Frau haben oder so, sondern es ist so ein bisschen augenzwinkernd. Also. Herr Knapp hat einen Pflegedienst, aber die Leute wechseln ständig, immer neue Gesichter, sagt er, immer neue Namen, und er fühlt sich ein bisschen einsam. Währenddessen hat Lisa eine Patientin mit Haarausfall. Sie meint, am Anfang der Menopause ist Haarausfall normal, aber nicht in diesem Umfang, das ist ungewöhnlich. Sonst hat sie keine Vorerkrankungen oder Allergien und nimmt auch keine Antibiotika. Deswegen machen sie erst einmal ein großes Blutbild, und zu diesem Zweck ruft sie Nora, was ja so ein bisschen das Ding ist, dass sie wieder Nora ruft, obwohl sie nicht ihre Assistentin ist eigentlich. Und Anna, das ist der dritte Handlungsstrang, trifft den Richter Dr. Vogt, der von mir schon mal Union-Tickets bekommen hat, erinnere ich mich.
Aha, cool.
Und er lädt sie ein auf einen Kaffee, aber nein, sie trinkt ja eher Tee, und sie wollen sich mal über berufliche Chancen unterhalten. Dazu später mehr.
Da würde ich auch, da habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen. Aber mal ganz grundsätzlich, fällt dir eigentlich, also ist dir aufgefallen, dass es so komisch ist, dass Lisa ja nicht die Schule schwänzen darf, wegen dieser Band-Präsentation. Clara. Ja. Dann allerdings das wohl doch darf, denn es scheint ja ein ganz normaler Tag zu sein. Oder Paul geht am Samstag zur Schule und die Praxis ist Samstag ganz normal geöffnet.
Ja.
Also ich weiß, es geht so ein bisschen mehr um diese Klassenarbeit, aber dass eine Lehrerin jetzt sagt, dass die Schulleiterin jetzt sagt, ach ja, ihr könnt alle drei, mal einen Tag weggehen, denn vielleicht habt ihr ein tolles Freizeitprojekt. Gut, ist nicht ganz so ungewöhnlich, aber
okay, ich glaube, ich habe eine Lösung.
Ja, sag mal.
Sie sind, das haben wir zwar nicht gesehen, also es ist jetzt komplette Fiktion der Fiktion, was ich mir ausdenke, aber sie sind reingegangen zur Direktorin und haben gesagt, können wir die Klausur an einem anderen Tag schreiben? Ja, wir wollen gerne nach Berlin zur Band-Vorstellung. Und sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall, wenn ich das mache, dann wollen das alle machen und so weiter und so fort. Und wenn, ich glaube, das Argument war dann, und wenn wir berühmt werden, ja, umso schlimmer, dann habe ich hier kreischende Teenies in der Schule, also es geht wirklich nicht. Und dann sagen sie, na gut, dann geben sie uns vielleicht einen normalen Tag frei, wo keine Klassenarbeiten sind, keine Klausuren sind, und dann die Direktorin so als
zum Feilschen sozusagen, ja. als Kompromiss.
Ja, als Kompromiss. Na gut, dann kriegt ihr einen normalen Tag frei.
Ja, das könnte natürlich sein.
Also, dass sie quasi mit hohem Einsatz eingestiegen sind und dann die Direktorin runtergehandelt hat, aber das war eigentlich das, was sie wollten.
Das kann natürlich sein. Ja, halte ich aber für glaubwürdig. Ich glaube, es war früher, es hat schon auch eine gewisse Logik. Ich glaube, es war früher nicht so, dass es ein brutales Drama war in der Schule, wenn man mal nicht da war. Im Sinne von, wenn es da irgendwie wirklich ein wichtiges Event gab, das so dem privaten Weiterkommen diente.
Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es das in meiner Klasse bis zur 10. ab und zu mal, dass jemand nicht da war, weil sie noch Dreharbeiten hatte oder so. Das war jetzt nie so herausgestellt, also dass der Lehrer vorne stand und gesagt hat, Katja ist heute nicht da, denn sie dreht oder so, sondern es war dann eben so, ja, die Stunde kann sie jetzt heute nicht teilnehmen. So.
Ja, ja, okay. Na gut, dann ist in dem Fall im Drehbuch alles richtig gelaufen.
Also ja, es ist natürlich, was daran ganz lustig ist, ist, dass Christian das so fett rescheduled hat bei dem Agenten. Also so, ja, ich habe da angerufen, es war gar kein Problem, er macht es jetzt an einem Mittwoch oder so.
Ja, stimmt. Da hat er sich ganz groß inszeniert und Clara musste wieder kämpfen dafür, dass sie jetzt trotzdem noch einen normalen Tag in Freiburg bekommt. Na, wer weiß. Ich meine, aber man wüsste ja gerne, was leider das nie aufgelöst werden wird, aus welche Note es in Mathe gab. Das hätte mich schon noch interessiert.
Ah, ja, wäre natürlich lustig, wenn es dann irgendwie eine 5 ist oder so.
Ja, genau.
Gut, fahren wir mal fort. Christian findet heraus, dass der Herr Knapp einen Harnblasenkatheter hat. Also er findet es heraus, weil Herr Knapp es ihm sagt und ist sehr erstaunt, dass er es nicht weiß und er will es sich nochmal anschauen. Währenddessen bei dem Richter, der Richter Vogt, kommt herein und Anna wartet in seinem Büro und ich weiß nicht, ist das ein realistischer Satz? Ich finde ihn sehr drollig, wenn er als weil glaube ich, liegt irgendeine Akte im Weg und er sagt, legen Sie die Fahrerflucht irgendwo hin.
ja, das ist wirklich nicht ungewöhnlich. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal bei einem Strafverteidiger gearbeitet habe und es gibt dort manche Dauerklienten, also die kommen alle 3, 4, 5, 6, 7 Monate wieder und habe ich dann, und das ist wirklich so, dass auf den Akten steht das Delikt, um das es geht, plus der Name. Und dann hieß es jetzt, sag mal, Konstantin, kannst du mir die Akte Minke mal kurz holen? So, ich nehme jetzt mit Absicht mal deinen Namen. So.
Also die Porno-Abmahnanwalt.
ganz genau, die Kanzlei war das. So, und dann habe ich gescrollt, also habe ich diese Ordner so durchgeklickt und meinte so, also ich habe jetzt relativ viel, hier ist Diebstahl, hier ist Betrug. Nee, hinten ist noch ein Raub, der Raub bitte. So, und dann habe ich den Raub rausgeholt. Also das ist nicht ungewöhnlich.
Also auf jeden Fall, Diebstahl, Raub, kann ich mich gut dran erinnern noch.
ja, genau. Lange ist es her.
Ja. Sie setzen sich und er fragt, ob es denn so schlecht läuft. Und sie ist nicht die erste seiner ehemaligen Referendarinnen, die zu ihm kommt auf der Suche nach Arbeit. Aber er sagt, man muss ja seine Beziehungen spielen lassen, so man welche hat. Also gar kein Vorwurf. Aber mal ehrlich, kein Anwalt träumt von einer Bestellung als Pflichtverteidiger. Und Anna gibt zu, die Kanzlei läuft nicht besonders. Ihr Hauptklient ist insolvent oder wie sie sagen würde, insolvent. Nein, hier sagt sie insolvent. Und sie braucht Arbeit. Und Vogt sagt, okay, das Problem ist, die meisten Kunden haben schon einen Anwalt. Er hat nicht viele Mandate zu vergeben, aber er gibt ihr eine Akte und fragt, was sie davon hält. Hier wurden ja jetzt sehr viele Begriffe so durcheinander gewirbelt. Wir hatten Hauptklient, unsere meisten Kunden und dann sagt er aber Mandate. Mhm. Also, was ist es jetzt? Mandant, Klient oder Kunde?
Also ein Kunde ist es ja ganz sicher nicht. Allerdings ist es so, das sind sozusagen technisch nicht ganz korrekte Formulierungen. Es ist aber so ein bisschen, es ist ja wirklich so eine Mischform, weil natürlich ist das Mandat, also der Anwalt hat einen Mandanten. So, wenn das Gericht den aber bezahlt, ist es jetzt nicht ganz technisch gesehen nicht ganz korrekt, aber es ist einfach umgangssprachlich ganz falsch, ihn als Kunden oder Klienten zu bezeichnen. Da kommt auch manchmal diese etwas zynische Bezeichnung, weil auch gerade Kunden kommen ja oft wieder und so bezeichnet werden auch gelegentlich, glaube ich, Leute vor Gericht bezeichnet und auch vom Gericht, mhm. wenn man halt klar hat, okay, das sind so regelmäßige Besucher, regelmäßig Angeklagte, regelmäßige Beschuldigte, regelmäßige Verdächtige. Man kann alles nehmen, ganz korrekt wäre, glaube ich, einfach der Begriff Verdächtiger.
Okay, aber wenn sie zum Beispiel sagt, mein Hauptklient ist insolvent.
Ach so, dann wäre es, das stimmt, das ist nicht ganz, dann ist es schon der Mandant. Mhm. Also mein Hauptmandat würde man vielleicht, mein Hauptmandant ist, ja, da würde ich schon eher vom Mandanten sprechen, bestimmt.
Mhm. Lisa spricht Nora wegen Desinfektionsmittel an, was ihr ausgegangen ist und Nora meint, sie soll selbst welches holen oder ihre Assistentin fragen, wenn sie eine hätte.
Ja, da bekommt, glaube ich, Nora bekommt so manchmal, fängt so an, so einen zynischen Touch zu bekommen, ne?
Ja, der Stress geht nicht spurlos an ihr vorbei.
Genau. Ach nee, sie haben ja keinen.
Ja, genau.
Also so, das, da merkt man schon so, dass die nimmt, ja, genau, wie du sagst es richtig, der Stress macht sich bemerkbar.
Ja, also man erinnert sich an die alte Nora oder an die jüngere Nora, die da total entspannt in der Praxis meditiert hat und so.
Also, ja. Jetzt müsste Christian mal zu ihr kommen und sagen, probieren Sie es doch mal damit. Das ist eine total entspannte Technik. Da können Sie Äste abschneiden in ungeraden Monaten
Und
und
zum
dann
Tee kochen.
hängen Sie mir. Genau. Weil, ja. Vielleicht sollte man das Nora, hätte man wirklich damit konfrontieren können, weil vorher war sie ja wirklich nicht so gefragt und hat stattdessen ihre Zeit ein bisschen mit alternativen Heilmethoden verplempert. Und jetzt hat sie auf einmal selber den ganzen Stress und man sieht nichts mehr davon.
Aber ich kann jetzt langsam verstehen, wenn man diese Nora kennt und dann zurückgeht zu Staffel 2 oder 3, was das für ein Schock sein muss.
Ja, ganz, ja, total. Also es ist wirklich, so wie du es ja mal gesagt hast bei Peewee, hier wurde, also dass es für dich zwei Schauspieler und auch irgendwie zwei Figuren sind. Und so hat man hier das Gefühl, okay, eine Schauspielerin, aber trotzdem zwei Figuren.
Ja, bei Pivi ist es eher so, dass man sagen kann, früher war er so sehr schlau für sein Alter und jetzt ist er eigentlich stehen geblieben.
Hat sich wieder zurückentwickelt,
Ja,
voll. Ja,
ja.
das stimmt.
Pivi sehen wir auch in der nächsten Szene, aber nur bei der Arbeit. Er hat einen, vielleicht heißt es hier Kunde oder Klient oder Mandant in der Physio. Und dann ist Christian am Telefon mit dem Urologen vom Dienst, der den Katheter bei Herrn Knapp gelegt hat und meint, wenn es eine Infektion gibt, dann hören Sie von ihm. Und Nora kommt herein. Christian sagt ja auch nochmal, dass er sauer ist auf den Pflegedienst, weil sie einfach einen Katheter legen, nur weil sie nicht die Bettwäsche wechseln wollen. Und Nora weist darauf hin, dass Pflege ein harter Job ist und die Bezahlung schlecht. Und Christian meint, dann kann man doch aber mit dem Hausarzt sprechen. Und Nora fragt, welchen Hausarzt würde das denn interessieren? Und Christian deutet auf sich. Das ist ja fast eine Selbstreferenz an alte Tage so ein bisschen. Weil wir ja immer gesagt haben, so, welcher Hausarzt würde das machen und so. Und hier sagt sogar Nora, sie sind besonders in dem, was sie tun, weil sie sich dafür interessieren, was mit irgendeinem zu Hause passiert, ob der da einen Katheter kriegt oder so. Also, ja, ganz interessant, dass die Serie oder die Autoren das mittlerweile selber so ein bisschen herausstellen, dass Christian ein bisschen mehr macht als normal.
Ja, das ist wahr. Und es ist sozusagen, also eine Sache, die man sich manchmal so ein bisschen fragt, es sind sozusagen so, also ich weiß jetzt hier zum Beispiel in Bremen ist das super schwer, einen Hausarzt zu finden. Also kommen jetzt sozusagen so lang, also auch bei Michael sozusagen diese Aspekte, wie so die Privatwirtschaft einschlägt in die Medizin und das so für mehr Effizienz und sowas sorgt und für mehr Stress bei den Beteiligten. Irgendwie fließt das schon so ein bisschen mit ein jetzt, ne?
Ja, das ist ja dann auch gleich das nächste Thema, weil Lisa hereinkommt und mit Christian etwas besprechen will und Nora verlässt den Raum zu diesem Zweck. Und was sie besprechen, sehen wir später. Denn erstmal geht es nach Berlin.
Ja. Das war natürlich trotzdem, also für mich damals natürlich, dass ich so dachte, hey, wenn ich die Serie gucke, will ich nicht Berlin sehen. Aber in meinen Berlin-Stresszeiten, aber an sich fand ich das cool.
Ich
Vor
auch.
allem, also die Darstellung fand ich auch lustig von Berlin. Also mit den
Ja.
Punks und sowas, weißt du?
Ach
Also
so, ja.
da werden so zwei, also es wird sozusagen die U-Bahn-Brücke wird gezeigt, die S-Bahn, die dort langfährt, dann glaube ich noch eine andere S-Bahn-Verbindung und dann wird so dieses, glaube
Moment,
ich,
die U-Bahn, die
Entschuldigung.
da überirdisch langfährt,
Oh, sorry,
ja,
sorry.
die ist ja gelb. Eine
Aber
gelbe Bahn.
die S-Bahn, ach so, sie ist komplett gelb, ne?
Ja.
Ja. Und dann gibt es so ein bisschen dann wird so ein wuseliges Berlin gezeigt und irgendwie ein paar Punks vor einem Hauseingang und damit ist so ganz klar, wir sind jetzt hier im wilden Berlin.
Kreuzberg oder so, ja.
Genau.
Genau, also wir sehen den Fernsehturm und die Oberbaumbrücke. Die U-Bahn müsste die U1 sein, das ist die, die über die Oberbaumbrücke fährt.
Stimmt, ja.
Ganz süß, immer diese, ich mag ja immer diese überirdischen U-Bahnen. Das ist, glaube ich, auf ein paar Strecken in Berlin immer so kurze Strecken, wo man dann auf einmal aus dem Tunnel rausfährt und dann irgendwie über der Straße fährt. Genauso bei, ich glaube, Schönhauser Allee oder so. Genau,
Und
und dann.
natürlich, du erinnerst dich an deine alten Studententage, Freie Universität, U3.
Stimmt, da ja auch. Und ich habe mich vor allem erinnert an Filmstarts U5 hinten nach Richtung Hönow.
Höno,
Ja,
ja,
ja.
na,
Also
siehst du, also
U1,
einiges zusammen.
U5, U2, U8. Ne, was war deine? U3?
U3, ja.
Ja, stimmt. Thielplatz. Ja. Also die U-Bahn hat eigentlich ihren U-Namen nicht wirklich verdient. Das ist eigentlich fast wie eine S-Bahn, nur ab und zu
Eine
hinter.
OU-Bahn, eine Ober- und
Eine
Unterbahn.
O- und U-Bahn.
Genau.
Ja, und diese Punks, da ist auch ganz schön, da hängt ein Plakat vom SO36. Wenn du dich erinnerst, da waren wir doch mal bei einer Lesung, wo du deine Fachkenntnisse über wie viele Münzen man annehmen muss.
Oh, ja. Womit ich das erste Mal juristisch für große Vor. Das war im SO 36.
Ja.
Ich habe mich das manchmal noch gefragt später, wo ich denn da Ärger bekommen habe. Man muss es kurz erzählen. Wir waren bei einer Veranstaltung, wo Schauspieler oder Synchronsprecher Texte vorlesen. Und es gibt bei mir eine eiserne Regel, die lautet: Wenn mir peinliche Sachen passieren, passieren sie vor Martin. Denn der kann sich auch ganz lange merken und mich immer wieder damit konfrontieren. Und ich hatte so genau diesen ganz leichten, schönen Schwips, wo man so denkt, ein Bier noch, dann wird's herrlich. So. Hatte aber nur ganz viel Kleingeld, ganz viele 2- und 5-Cent-Münzen. Und da war eine Bedienung, die hat klar gesagt: Du, ich habe keinen Bock, jetzt hier 3,50 € in 2- und 5-Cent-Münzen zu bezahlen.
Vor
Und dann,
allem als
ja.
Argument war, sie kann es nicht mehr rausgeben, weil sie alle ihre Preise waren 3,50 oder sowas, nichts waren 99 Cent oder sowas. Deswegen meinte sie, auf den Münzen bleibt sie den ganzen Abend sitzen.
Ja, okay, das verstehe ich.
Ja.
Ja, und dann kam aber Konstantin, der, ist kein Witz, also der seit 2 Wochen Jura-Vorlesung gehört hat und sagte, aber bis zu 50 Münzen müssen Sie annehmen. Kompletter Quatsch. Ja, juristisch ist das Anna Schöller-Niveau, weil es einfach sie darf verweigern aus Gründen, die muss einfach nichts annehmen, so. Und dann hat sie, das finde ich halt lustig, weil sie dann meinte, so müsse ich hier gar nicht kommen und sowas, hat mir da mich zurechtgewiesen, auch
Erstmal
vollkommen.
muss ich einen Scheiß, hat sie, glaube ich, gesagt.
Ah, okay.
Und dann,
Ja,
ja, ging's
aber
weiter.
das Witzige ist daran, also dann habe ich halt gesagt, okay, alles klar, dann kommt jetzt der Pfändungs- und Überweisungsbeschluss und habe dann, nein, Quatsch, das natürlich nicht. Das Lustige finde ich, dass ich es am Ende trotzdem noch geschafft habe.
Ja, und irgendwie hat sie dann diese ganzen Centmünzen in ein leeres Bierglas getan und irgendwie hinter die Kasse gestellt, weiß ich noch.
Genau. Also irgendwie, also so, ich meine,
Ich
ich
glaube, weil wir
kritisiere
so
nicht.
genervt haben, hat sie einfach gesagt, ja, nehmt euer Scheißbier und.
Ja, ich glaube auch, es war eher diese Penetranz, ne?
Ja.
Das stimmt. Aber ja, SO 36. Nee, war mir jetzt nicht bewusst.
Ja, und da war doch auch das mit dem, hattest du erzählt, glaube ich, von wegen, dass du mal da im Döner warst und dann irgendwie so, ah, nee, geh mal bitte, besser, jetzt ist hier gleich Schießerei oder so.
Ah, ja, genau, da war auch, das stimmt, da war ich noch in der Schulzeit, dabei habe ich jemanden in Berlin besucht und wir waren dann da und plötzlich kamen da so Leute, die man jetzt so ganz klassisch so dem linken Milieu zuordnet. Alle am besten raus hier, hier ist gerade eine Demo, gleich kommt die Polizei, die knüppelt hier alles klein. Und das Lustige war aber, dass einfach, es war so eine entspannte Café-Stimmung. Das war aber nicht also es war beim SO 36, es war aber nicht das SO
Ja,
36
das war um die
selber.
Ecke. Ja.
Genau, und das Lustige war aber, dass dann niemand kam und danach auch nichts passiert ist.
Ach so, okay.
Also völlig überdrehte Aufruhr, die da passiert ist, ja.
Okay. Was aber sicherlich ausgedacht ist, ist das Kombinat 82 in der Schlachthofstraße,
Ja.
wo wir jetzt, ich gebe es mal ganz kurz ein, Kombinat. Krass, wenn ich Kombinat 82 bei Google eingebe, schlägt mir zumindest Google schon mal vor Berlin als dritten Begriff. So, schauen wir
Okay.
mal. Kombinat 82. Agentur für Informationsgestaltung. E-Commerce-Agentur. Also das ist auf jeden Fall kein, wie heißt
Kein
es?
Plattenlabel,
Ja, genau.
aber oder sie haben geswitcht.
Aber die sind auch in der Urbanstraße 116 und nicht in der Schlachthofstraße. Wo ich auch sagen würde, Schlachthofstraße ist auch ausgedacht. Mal
Ja,
gucken, Schlachthofstraße Berlin.
wette ich nicht dagegen.
Es gibt einen Schlachthof in Berlin und sowas, aber nee, keine Schlachthofstraße. Ja, also da finden jedenfalls diese, oder da ist das Studio drin, wo Clara und die Band Pink Slip jetzt hingeht. Vielleicht sind sie ja mit der U1 gefahren dahin zum Schlesischen Tor oder so, wer weiß. Und sie kriegen eine kleine Führung in den Studios und der Produzent meint, sie haben einen rohen und ehrlichen Sound, sie sollten analog aufnehmen. Und der bietet einen Zwei-Jahres-Vertrag an, erstmal exklusiv, und dann machen sie zwei, drei Songs, machen sich auf Labelsuche, auf Radio-Pitch-Suche, virales Marketing, und wenn es dann läuft, dann machen sie ein Album, aber, und Videos, aber erstmal nur online. Und er mag generell die Idee der Band. Drei Mädels aus der Provinz, die so ihr Ding machen, ungeschliffen, aber ein bisschen naiv und sexy. Also, was meint ihr? Ungefähr 300 Mal in dieser Szene ist das Wort Mädels gefallen. Musste mal aufpassen.
Okay. generell muss ich sagen, dieser Musikproduzent, er ist nicht der sympathischste, finde ich. Also, ja.
Ja, er hat so eine Art, sich sehr wichtig zu fühlen.
Genau.
Wir machen ja hier schon, also. So.
Ja. Ja, und auch dieses ganze, wie heißt es, Clara schwärmt doch von den Anlagen und wie Wie heißt die Doku, die sie anscheinend gesehen hat?
Sound
Sound City.
City, ja.
Ja, genau. Ja, er wird auf jeden Fall ein bisschen als der Klischee Labelvertreter dargestellt.
Ja. Lisa und eine Bewerberin sind sich einig, die kann sofort anfangen und sie wird im Team begrüßt. Nora und Susi haben an der Tür eh gelauscht und wissen schon, dass sie Edith heißt. Also sie haben anscheinend so viel Stress, dass sie zumindest noch an der Tür bei den Bewerbungsgesprächen lauschen können.
Ja, das stimmt.
Dem Rentner Knapp fallen zu Hause Kaffeebohnen herunter und als er sich runterbücken will, um sie aufzufegen, klappt er zusammen und drückt seinen Notknopf am Handgelenk. Doch dann sind wir erstmal wieder in Berlin in dem Studio und Clara dankt dem Produzenten für die Chance, während Sabrina und Lauri gerade drinnen im Studio sind, hinter der Scheibe, also nicht zu hören sind, beziehungsweise auch das Gespräch von Clara und dem Produzenten nicht zu hören ist. Und der Produzent sagt, ihr solltet den Vertrag gut lesen, ich will euch nicht abzocken, aber das hier ist Business. Er mag ihre Songs, sie hat Potenzial, auch Sabrina ist gut, aber eure Gitarristin Lauri? Sie ist süß, aber mit ihr in der Band wird das nix. Wenn ihr weiterkommen wollt, wenn wir gemeinsam arbeiten wollen, dann muss sie raus aus der Band. Das hat er jetzt aber nur Clara gesagt und sie ist allein mit diesem Wissen.
Das ist sozusagen bei mir auch ganz stark Dahlmann verdächtig gewesen, weil ich das so unverschämt finde. Also, der Dahlmann wird noch woanders vergeben, aber sozusagen drei Leute einzuladen, um dann einer Person zu sagen, dass man das Angebot eigentlich nur zwei Leuten macht, die Person das aber dann sagen muss. Also dann muss er schon, die einzige Chance, die er hätte, wäre, dass er mit Lauri so spricht, dass er sagt, ich spreche mal kurz mit euch einzeln, oder das halt vorher abklärt. Aber stell dir mal vor, du erzählst, ja, ich habe hier mit Konstantin eine Band und wir fahren jetzt nach München, um uns da zu präsentieren. So, und dann kommst du zurück und wie war's? Naja, der will Konstantin haben, aber mich findet er gar nicht gut. So, also das ist doch absurd.
Ja, also ich glaube, das Schwierigste daran ist, dass er es nicht der Band geschlossen sagt, sondern
Ja.
dass er irgendwie so sagt, erzähl du mal deiner Freundin, dass sie raus ist. So.
Ja. Und es muss doch auch irgendwie aufgefallen sein, weil sie wird doch dann keinen Vertrag bekommen haben. Also,
Ja.
so, ich gut,
Oder im
vielleicht
Vertrag müsste stehen,
für.
Sabrina Müller und Clara Kleist.
Ja,
Und nicht
genau.
Lauri, nee, sie heißt Müller, ne? Lauri Müller. Sabrina, wie auch immer sie heißt.
Ja, also das ist irgendwie so unlogisch. Aber damit sind wir natürlich bei dem Konflikt, der letzte Woche angekündigt wurde, wo es
Ja,
um Freundschaft
da
oder
habe ich drüber nachgedacht, ob ich
Beziehung geht.
irgendwo auf der richtigen Spur war, aber ich glaube nicht. Weil du hattest mich
Nee.
ja gefragt, was es bedeuten könnte.
Genau, was war denn nochmal deine? Aber
Also
ich
meine
hätte
Idee
auch.
war, glaube ich, irgendwas mit Yannick, dass einer der beiden Mädchen mit Yannick zusammenkommt und daher irgendwie
Ja.
irgendwas schief geht in der Beziehung der Mädchen untereinander oder noch irgendwas. Ich hatte zwei, drei Ideen, aber ich glaube, diese war nicht dabei.
Nee.
Wer auch eine Idee hatte, war Lisa. Lisa hat überlegt, Igel-Leistungen in der Praxis zuzulassen. Da musste ich dann doch erstmal googeln, was das ist. Das sind Leistungen, sogenannte individuelle Gesundheitsleistungen. Da kann man ja mal abkürzen mit Igel. Für die Patienten selbst zahlen müssen. Also wo sie eben Werbung für machen dürfen, die Ärzte, und dann eben sagen, hier, das könnt ihr noch zusätzlich machen, das zahlt jetzt nicht die Kasse, aber theoretisch kann man damit ganz gut Geld verdienen als Arzt in einer Praxis. Und Lisa hat den großen Pitch für Christian und Christian meint, er findet die Idee nicht gut. Sie sind keine Verkäufer. Lisa meint, sie will ja auch nichts aufdrängen, was jemand nicht braucht. Aber es gibt einiges, was die Kasse nicht zahlt, wie zum Beispiel einen Ultraschall in der Gynäkologie, wenn es um Spiralen geht, also ob die Spirale noch okay sitzt oder wie auch immer. Und Christian meint, das kann sie ja auch alles in Beratungsgesprächen vorschlagen. Dazu braucht er keine Pappkameraden aufzustellen. Und Lisa sagt, du bist nicht der alleinige Chef und sie will darüber abstimmen lassen. Sonst ist das Ganze hier mit der Gleichberechtigung nur bla bla.
Tja, ja, wir kommen ja gleich nochmal zu, weil Pibi auch noch was dazu sagt und sowas, aber irgendwie, also das, was da fällt so in so einen klassischen Bereich, finde ich, bei dem ich mich nicht so gar nicht auskenne und wo ich irgendwie das auch so gar nicht, wo man es irgendwie so schwer einschätzen kann. Also ich weiß, dass eine Ärztin aus meinem Umfeld, die ich für sehr gut halte, die halt mal sagte, im Prinzip ist schon wirklich alles abgedeckt von den gesetzlichen Krankenkassen. Ich kann es aber gar nicht einschätzen. Also alles Notwendige meinte sie sozusagen.
Ja, also ich kann es auch nicht so richtig sagen. Es scheint ja auch mehr, also ich glaube, dadurch, dass man überhaupt kein Interesse hier gezeigt hat, das zu erklären, was diese Igel-Leistungen sind, ich musste zurückspulen, um überhaupt zu verstehen, um was es geht, ist, glaube ich, der zentrale Konflikt eher, dass Christian glaubt, er ist der Chef der Praxis, aber
Ja,
sie haben am Anfang
das stimmt.
gesagt, es sind gleichgestellte Partner und deswegen ist der Konflikt eher sozusagen im Hintergrund, worum es geht. Es geht eigentlich vor allem darum, dass Lisa und Peewee gleich auf sein wollen, also auf Augenhöhe sein wollen.
Ja, das ist übrigens nur mal so, also wie funktioniert das denn? Ist so eine Arztpraxis dann auch so, dass das so funktioniert? Das funktioniert, glaube ich, so mit, also es wird auch später auch nochmal ein Thema, aber dieses, gibt es dann Partner und Mitarbeiter sozusagen? Also.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Also
Okay.
theoretisch sind es ja wahrscheinlich drei Praxen, wenn man bei Peewees physiotherapeutischem Zeug davon reden kann.
Ja,
Und
dann, ja.
Und dann wäre es ja so, theoretisch könnte wahrscheinlich auch Lisa einen Sachen aufstellen, aber Christian nicht oder so.
Na, dann wären es vier Praxen, oder? Weil Hatzfeld ja auch noch eine hat.
Ah ja, Radiologie, ja.
Genau. Ich glaube, aber es wird später auch noch Thema.
Ja.
Ja.
Nee, also da kenne ich mich jetzt auch buchhalterisch nicht genug aus, ob das jetzt eine gemeinsame Praxis ist oder vier einzelne.
Ja.
Aber wahrscheinlich dann eher eine einzelne, die so die Tochterfirmen hat oder so. Also,
ja.
Mal schauen, vielleicht wird es immer noch erklärt. Ja. Wir sehen eine kurze Szene, wie Herr Knapp mit dem Rettungsdienst beim Krankenhaus ankommt und Michael ihn annimmt. Er sieht in seinem Pass, dass er, in seinem Gesundheitspass, dass er Christian Kleiß der Hausarzt ist und dass er Diabetes hat. Und er telefoniert kurz mit Christian darüber und Christian sagt ihm auch noch, dass er einen Katheter hat, was nicht irgendwo notiert ist und deswegen soll Nora ihm die CRP-Werte rüberschicken, was auch immer es das damit auf sich hat. Ich habe generell gerade eben auch mit Igel, CRP und so weiter, in dieser Folge kommt sehr viel vor, was man googeln muss oder man versteht es nicht oder man weiß es von Medizinstudium, aber es werden ziemlich viele Fachbegriffe einfach rumgeworfen und so durch die Luft und ja, versteh es oder versteh es nicht, aber ja.
Ist halt auch so ein Zeichen, eigentlich ist alles nur noch so, wird es mehr und mehr alles zur Schablone für die Konflikte in dieser Patchwork-Familie oder in der Praxis und so weiter. Ist wichtiger als das, dass es medizinisch irgendwie jetzt erklärt wird.
Ja. Anna ist in der Küche, Clara kommt zurück aus Berlin. Sie erzählt, dass sie produziert werden sollen und hat den Vertragsentwurf und will ihn Anna zeigen zur Ansicht. Christian kommt auch herein und sagt, da ist ja unser Rockstar und er freut sich über den Vertrag und sagt das Wort Oberaffentitten mega geil. Lustige Randgeschichte gerade, mein Word hatte das gerade unterstrichen, so rot, das Wort. Und da habe ich gesehen, ich hatte Titten nur mit einem T geschrieben. Und hab das zweite T hinzugefügt bei Titten. Und jetzt steht da das Wort in einem Wort, Oberaffentitten mega geil, nicht mehr unterstrichen.
Ja, zeigt, dass es irgendwie so, genau, zeigt, dass es irgendwie so eine Redewendung war. Aber ich habe dir mal angekündigt, dass ich irgendwann mal so einen Verschnitt mache aus dass es sozusagen so zusammenschneidet, dass es zu völlig absurden Dialogen zwischen uns beiden kommt. Da kannst du dir auch sicher sein, dass das genutzt wird, was du gerade gesagt hast.
Dass meine Titten da noch.
Genau, dass die werden da noch reinkommen.
Okay, ja. Ja, ich habe ja als Konter immer deine KI-Stimme auf.
Ja, stimmt.
Genau, Clara sagt, das sagt doch kein Mensch mehr, dieses Wort, aber Christian ist dennoch stolz und freut sich. Lisa schaut abends noch eine Akte an, als Timotheus von Hatzfeld hereinkommt und sie hat diese Frau um die 50 mit Haarausfall-Akte. Das wäre auch gut, ne, wenn man das bei der Medizin genauso machen würde, ja, wie bei Jura. Klick mal die Frau um die 50 mit Haarausfall da.
Das ist eigentlich sogar noch viel besser. Stimmt.
Ja, sie gucken kurz auf ein paar Werte, Schilddrüse und Leber, alles negativ, aber sie hat hohes Testosteron und sie stecken die Köpfe gemeinsam in die Akte und hauchen sich gegenseitig die Fachbegriffe erotisch zu und sie meint, er müsste jetzt gehen und er meint, er weiß das, aber sie küssen sich doch. Und abends bringt Michael Rosalie ins Bett. Ich überspringe mal kurz zwei, drei Sachen.
Ja, klar.
um mal das so ein bisschen zuzumachen, Michael schläft dann später schon, als Lisa nachts nach Hause kommt und dann ins Bett kommt und schlafend murmelt Michael, langer Tag. Und Lisa meint, ja, schlaf weiter. Du arbeitest zu viel, sagt Michael und legt den Arm um sie, während Lisa das Gewissen im Gesicht steht. Also, sie kommt sehr spät abends nach Hause, deutet er darauf hin, dass es nicht bei dem einen kurzen Kuss geblieben ist. Ja, und offenbar gab es da einen kurzen Seitensprung von Lisa.
Ich finde es gut, dass wieder Figuren fordern, Figuren in ihrer Sympathie herausfordern. Ich muss sagen, hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja.
Also, dass sich das trauen, dass dieser da so einen Move macht, weil das natürlich schon heftig ist. Und sie ist ja nun eine der wirklich, sie ist von Anfang an dabei und trägt diese Serie und mit. Und es gab einmal diese Christian-Marlene-Geschichte mit der Australien-Sache. Die hat man aber auch nie so ganz krass gesehen. Und dass man jetzt hier wirklich sieht, dass jemand anderen betrügt aus dem Hauptcast so heftig. Und ich hätte eher gedacht, dass es so ein Problem wird, dass Hatzfeld sie toll findet und da irgendwie so eine schwierige Arbeits-Privatebene reinkommt. Vielleicht auch, dass sie ihn zurückweist und er danach sagt, dann habe ich auch keinen Bock mehr, deine Patienten anzunehmen oder irgendwie sowas. Irgendwie, dass es so logischer wird. Und so ist es jetzt wirklich die offene Frage, okay, was passiert? Also, wie geht's da weiter?
Ich finde es ganz cool, dass, so ähnlich wie du, dass diese Figuren, die liegen uns ja im Grunde am Herzen, weil es sind Hauptfiguren. Also deswegen, also die, wie du immer sagst, zu fordern, bestehende Verhältnisse herauszufordern, finde ich auch gelungen. Und es ist halt schön, weil man nicht aus dem Nichts sagt, ups, jetzt läuft's schlecht bei den beiden, sondern man hat ja schon gesehen, dass die Beziehung der beiden, also von Lisa und Michael, nicht auf dem Prüfstand stand, das ist zu viel gesagt, aber zumindest starkem Druck widerstehen muss. Mit den beruflichen Situationen der beiden, dass sogar bei der Hochzeit weggerufen wird zur OP und so weiter. Also da kann man schon verstehen, dass Lisa irgendwie was interessant findet, was außerhalb dieser Beziehung liegt, weil das vermeintlich irgendwas Besseres verspricht. Oder zumindest für das Abenteuer kurzzeitig. Von daher ist es sozusagen logisch, wenn man zurückgeht und guckt, wie die beiden miteinander umgehen, dass, ja, dass man verstehen kann, dass da einer fremd geht. Und gleichzeitig ist es doch so, dass sie ja schon auch mit den anderen Kleists so eine heile Weltfamilie haben, dass ich auch nachvollziehen kann, dass man sich hinterher vielleicht schlecht fühlt, wenn man das irgendwie riskiert hat. Aber wir haben auch ein bisschen darüber diskutiert, ob der Blick auf ihr Gesicht mehr so gewissen ist, dass sie sich schämt oder ob sie eher nachdenkt, ob sie Michael noch liebt. Und da könnte man halt auch sagen, vielleicht ist es auch ein Nachdenken darüber, ob sie eventuell sich komplett Hatzfeld hingibt und das mit Michael nicht mehr so das ist, was sie sich mal erhofft hatte. Also da kann man mehrere Sachen reininterpretieren. Das weißt du jetzt wahrscheinlich besser, weil du weißt, wie es weitergeht, aber ja.
Aber ich würde mal sagen, spielen beide Sachen ja, die können ja gleichzeitig sein. Also auf der einen Seite, dass es nicht okay ist,
Stimmt.
und auf der anderen Seite, also nächste Szene ist ja, dass Michael sagt, oh, du siehst aber erholt aus, also du siehst gut aus und so. Und dass sie irgendwie merkt, das gibt ihr alles neuen Wind und sollte man der Spur vielleicht folgen. Also es kann ja beides parallel zueinander laufen und sich nicht ausschließen. Was ich halt daran auch lustig finde, ist, dass sozusagen hat diese Figur Hatzfeld, also der ist ja so ekelhaft am Anfang. Und Lisa kann irgendwie ganz gut mit ihm umgehen. Und das finde ich gleichermaßen, also das finde ich eigentlich ganz gut, weil das so eine gewisse Ambivalenz zeigt. Also man hat es ja schon in der allerersten Szene gesehen. Das gibt es ja auch manchmal. Irgendwie, jemand ist neu, keiner mag die Person so richtig oder hat Ankommensschwierigkeiten, aber dann gibt es die eine Person, mit der, wo man das andere Gesicht so sieht. Das finde ich ganz, ganz cool.
Ja. Während die beiden also vermeintlich, vermutlich im Bett waren, gab es eine andere Szene noch, die wir kurz übersprungen haben. Und in der sitzen Clara, Anna und Christian abends noch am Tisch. Und Clara hat den anderen erzählt, dass sie nicht weiß, was sie machen soll, weil eben die Klausel im Vertrag ist. Oder ja, die Bedingung, dass sie den Vertrag kriegen, ist, dass Lauri rausgeflogen wird aus der Band. Und Sabrina weiß es auch noch nicht. Also Clara ist die Einzige, die bisher davon weiß. Und Christian sagt den Satz, gibt es denn nur Hopp oder Top? Also hier ist der Titel der Episode. Und Clara nickt, es gibt nur Hopp oder Top. Und Christian meint, der Vertrag ist wichtig, aber Lauri ist deine beste Freundin. Sowas wächst über Jahre. Und Clara meint, was, wenn das die einzige Chance ist? Und Christian gibt den Rat, dass sie am besten mit Sabrina und Lauri darüber reden muss, denn die Band muss gemeinsam entscheiden. Und Clara meint, Lauri wird völlig am Ende sein und es kann nie irgendwas glatt laufen.
Also den Konflikt finde ich gut, muss ich sagen. Der gefällt mir, weil er, klar kann man jetzt sagen, ja, wie realistisch ist das, dass jemand einen Plattenvertrag bekommt. Gut, ganz viel bei Filmen ist unrealistisch. Also finde ich das in Ordnung, dass sie diese Nummer haben. Und da wird ja wie unter einem Brennglas diese Frage, will man sozusagen einen, also da erfahren wir jetzt viel über den Charakter von Clara in diesem Moment. Oder da hat sie die Chance, dass sich so ein Charakterbild von ihr zeigt. Und das ist ja ein Konflikt, den viele haben. Also ich meine, ich kann mich auch erinnern, dass als ich früher Schiedsrichter war und plötzlich merkt man, dass so 16, 17 und dann geht es irgendwie los mit abends gehen die Leute weg und sowas und gehe ich da jetzt mit oder nee, ich habe ja am nächsten Morgen Spiel. Da musste ich nicht sozusagen diese eine vertragliche Entscheidung treffen. Aber das war schon eine Sache, die dann regelmäßig samstags, wo man dann so dachte, irgendwie, ich muss schon entscheiden, was ich eigentlich will. So und das... Ja, das war hier ganz klar so kurz zu erkennen.
Ja, und dann hast du es mit Bruno Labbadia gehalten.
Gehe ich einen Weg. Einen Weg. Einen schweren Weg. Genau.
Gehe ich einen Weg, einen schweren Weg? Gehe ich den mit oder sage ich am Arsch geleckt?
Ich glaube, wer wissen will, wie es dann weiterging, der findet noch sehr viele, das ist nicht so schwer zu finden. Man muss einfach nur den Namen Bruno Labbadia eingeben. Ich glaube, da.
Pressekonferenz beim VfB Stuttgart, ja, genau. Ja. Weiterhin nachts kommt Anke nach Hause in die Wohnung. Piwi schläft bereits und sie sieht, dass er eingeschlafen ist mit einem Singapur-Reiseführer in der Hand, in dem ganz viele Klebezettel kleben. Und sie sieht zum Beispiel Markierungen bei romantischen Restaurants. Also vielleicht hat sie Angst, dass er schon wieder einen Antrag machen will. Hoffentlich hat er keine Flugzeuge schon gebucht. Jedenfalls macht sie das Licht aus.
Ich finde das ja lustig, dass er da echt schreibt, romantisches Restaurant. Also irgendwie ist das absurd. So, das zeigt ja, dass er wirklich sehr fixiert ist auf diese Arten von Erlebnis, oder? Also auch sein Heiratsantrag und so. Also da hast du ja sehr schön gesagt, es gibt volles Engagement und es gibt das. So. Und irgendwie wirkt das auf jeden Fall. Also ich kann ihren Gedanken dann schon so verstehen, weil es ist schon so, man merkt schon, er legt sich weiterhin ordentlich ins Zeug. Also so wie Lisa beim letzten Mal gesagt hat, einfach mal so ja, ein bisschen vom Gas runtergehen, hat man gemerkt, er hat es zur Kenntnis genommen und hat dann auf die linke Überholspur angesetzt.
Ja, er ist vom Gas runtergegangen und dann sieht er vor seinem inneren Auge schon das Überholmanöver, was er gleich machen wird.
Ja, voll. Das, ja, kann man so machen.
Ja, am Morgen will Paul gerne Pausenbrote mit Wurst statt mit Käse, damit er die mit Nina tauschen kann, die zu Hause nur so veganes Zeug kriegt. Und Christian meint, ach, ihr redet wieder miteinander? Ja, und das Verhältnis mit den anderen ist auch wieder okay. Also anscheinend ist er jetzt angesehen bei den Jungs und zumindest respektiert von den Mädchen. Also es hat sich ein wenig gebessert alles bei ihm. Also er ist nicht tot, weil er zur Direktorin gegangen ist. Ich meine, es wäre ja auch für die Serie nicht untypisch, wenn auf einmal Christian einen Traum hat und einen Grabstein
ja,
auf Paul kreist und so. Also.
Ja, stimmt.
Apropos Traum, Anna kommt dazu und hat von einem Prozess geträumt, von ihrem Prozess. Und das Gericht bestellt sie als Strafverteidigerin. Diese Mandate sind sehr begehrt. Sie hat Glück, dass Vogt so viel von ihr hält. Sie hat zwar nicht viel Erfahrung mit Strafrecht, es ist viel Arbeit und das schafft sie deswegen auch nur, wenn sie jetzt sofort anfängt. Sie hat keine Zeit mehr für einen Kaffee. Kannst du uns da ein bisschen was aufräumen?
Also, Anna Schöller scheint, also ich habe beim letzten Mal jetzt, ich kann das nicht so rechtlich bewerten wie du, dass diese urheberrechtliche Geschichte, aber es ist einfach Quatsch. Also Pflichtverteidigermandate ist das, womit man sich am Anfang rumschlägt, bevor man eigene Mandate hat. Also dieses Erzählen, sozusagen, die sind total begehrt. Niemand mag diese Pflichtverteidigermandate, die muss man halt am Anfang nehmen, um überhaupt irgendwie so Mandantschaft zu entwickeln und sich einen Namen zu machen, aber alle sind froh, wenn sie das haben.
wenn sie das weghaben. Und es ist irgendwie lustig, dass das wird ja auch in dem Gespräch so klar. Sie geht ja auch sozusagen so zwangsmäßig so eher so zu ihm hin und verkauft sich da, finde ich auch völlig absurd, so als schlechte Lügnerin, ja, läuft und sowas. Und dann sagt er, ja, na gut, sie lügen ja sehr schlecht, gerade für so eine Anwältin.
Genau, also er ist Vogt am Anfang.
Ja, genau, ja. Genau, der vom Gericht.
Ja.
Und nein, diese Pflichtverteidigungsmandate, das ist einfach das, der Staat zahlt das, was absolut das Minimum halt ist, was man zahlen muss für Anwälte und übernimmt das halt, weil alle Leute in bestimmten Stadien Recht auf eine rechtliche Vertretung haben. Aber es, also dass Anna das hier so als Erfolg verkauft, finde ich völlig, finde ich sehr merkwürdig. Ja. Und das Interessante daran ist, das zeigt, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich auch einen großen Konflikt. Ne? Das ist eine echt merkwürdige Geschichte. Wer entscheidet über Pflichtverteidigungsmandate? Die Gerichte. Also das liegt jetzt wirklich in der Hand der Richter zu besetzen, zu sagen, okay, ich gebe dieses Mandat einfach, ich rufe mal die und die Verteidigung an. Mhm. So, das ist aber deswegen seltsam, weil die an einem Interessenskonflikt zueinander sind. Weil die Anwälte sind ja Interessensvertreter. Und es ist ja komisch, also das ist wirklich vollkommen den Richtern überlassen, wem sie das Pflichtmandat dann überlassen. Und also es gibt, glaube ich, so eine Liste, aus der sie dann irgendwie jemanden nehmen. So, und jetzt ist die große Frage, wen nimmst du, Martin, wenn du Richter bist? Nimmst du den, der 1500 Beweisanträge stellt oder den, der eher sagt, ach, passt schon, weißt du?
Ja.
Und deswegen, hier gibt es eine Art von Abhängigkeit, die eigentlich systemtechnisch ungesund ist.
Aber das ist dann zumindest realistisch dargestellt hier, ne? Dass der Richter das vergibt.
Ja, genau, das ist realistisch dargestellt. Problematisch, aber in der Serie realistisch dargestellt. Also es ist merkwürdig, dass Anna das so als Erfolg sieht. Es ist auch merkwürdig, dass sie dem Richter gegenüber so die Unwahrheit sagt, weil sie kann nochmal neu orientieren.
Also es ist vor allem deshalb komisch, weil es ja am Anfang auch darum ging. Also von wegen, ja, hier keiner will doch hier Strafverteidiger machen in der ersten Szene. Und dann sagt sie zu Christian, aber ja, das ist heiß begehrt. Und das Argument ist, glaube ich, dass sie irgendwie sagt, ja, das ist halt aus Staatskasse, deswegen genau. Der Staat kann nicht insolvent gehen und manchmal zieht sich sowas sehr lange und dann ist es, deswegen verdient man dann besonders viel Geld, wenn sich sowas lange zieht.
Ja, also kann niemand bestätigen, glaube ich. Pflichtverteidigungsmandate werden mit dem minimalsten Satz bezahlt und die Sätze sind dann wirklich nicht so besonders hoch. Und da kenne ich andere Verteidiger, die nehmen allein schon, weiß nicht, die nehmen dann für jedes Gespräch 200 Euro oder sowas. Und hier geht es dann darum, weiß nicht, ist glaube ich, da bin ich jetzt gerade nicht so sicher. Es gibt dann die Terminsgebühr. Also ich bin da im Zivilrecht etwas sicherer. Sagen wir es mal so, ich verklag dich auf 500 Euro. Dann sagt man, okay, 500 Euro. Dann ist der, die Rechtsanwaltsvergütungsordnung sieht dann vor, dass bis dahin 35, der Streitwert ist dann 500 Euro und die sagt dann, okay, bei einem Streitwert von 500 Euro ist der Standardsatz für eine Rechtsanwaltsvergütung 35 Euro und dann berechnet man das mit der Terminsgebühr und der Vorabgebühr, Bezahler und so weiter. Da kommt man aber wirklich nicht auf besonders viel. Also selbst wenn du 35 Euro irgendwie bekommst für Verhandlungsgebühr und dann ich merke gerade, ich muss das ein bisschen ausführlicher erklären, das ist aber langweilig.
Ja, aber was vielleicht noch ganz interessant ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, du bist im Zivilrecht sicherer. Wir wissen irgendwie immer noch nicht so genau, was Anna eigentlich für eine Anwältin ist. Und sie ist offenbar keine Urheberrechtsanwältin. Sie ist offenbar auch keine Strafrecht, also ist im Strafrecht nicht besonders bewandert, weil sie hier meint, da muss sie sich noch einarbeiten. Also irgendwie... Ja, ich weiß nicht, was ist sie für eine Anwältin und ist es einfach so möglich, von dem einen zum anderen zu switchen?
Davor wird immer gewarnt. Also es heißt auch immer gerne, hütet euch vor Anwälten, die alles machen, weil die haben von nichts wirklich eine Ahnung. Also das läuft unter dem klassischen Label Feldwald- und Wiesenanwalt. Also gut ist es, wenn du eine Person hast, die einen Fachanwalt macht. Also die Fachanwalt ist ja regelmäßiger Fortbildungslehrgang mit Prüfung, dass man in dem Fach wirklich die erforderlichen materiellen Kenntnisse hat. Und da ist gesichert, dass die Person immer noch sozusagen immer up to date ist und immer weiter in diesem Bereich firm ist. Und wenn Anna irgendwie sich um alle Bereiche so quer kümmert, mal Urheberrecht, mal ganz normales, ganz klassisches Zivilrecht, mal
Vertrag von Clara, stell mal durchgehen und so.
Genau, mal Strafrecht. Also gerade der Switch von Zivil zu Strafrecht sollte keiner sein, der mal so nebenbei passiert, weil es gerade irgendwie passt. weil es gibt schon wirklich sehr, sehr andere Grundsätze und ich, also es ist irgendwie merkwürdig. Ja. Sie scheint nicht, also ja, es ergibt sich nicht wirklich daraus, was so ihre Richtung ist und ob sie irgendwie einen Fachanwalt hat oder irgendwie sowas. Ist auch nicht auf ihrem Schild zu sehen, das sie mal hatte. Da steht normalerweise immer drauf, Fachanwalt für oder irgendwie sowas, wenn es Fachanwälte sind. Und ja. Nee, sie scheint irgendwie das nicht so richtig.
Pass mal, irgendwas auf, am Ende kommt raus, sie ist gar keine Anwältin, sondern Hochstaplerin.
Hochstaplerin, ja.
Gibt es eine gute Anwaltsserie, die wir gucken könnten nach Familie Dr. Kleist?
Müsste ich drüber nachdenken. Die bekannteste ist natürlich Suits. Die ist aber auch sehr, sehr fame. Ich denke nochmal drüber nach.
Weil es wäre natürlich spannend, wenn man in der Zukunft mal eine Serie gucken würde, die dann die andere Seite abbildet, also die realistische, juristische Abläufe zeigt und dafür vielleicht den ein oder anderen Arzt nicht ganz so realistisch darstellt.
Ja, ich meine, es gibt natürlich, also es gibt ja die ARD-Serie, die ja im Prinzip Replacement ist für Dr. Kleist, also die jetzt an der gleichen Sendestelle läuft wie damals Dr. Kleist, die Heiland, das ist über eine blinde Strafverteidigerin. Mhm. Ansonsten eine Serie, die ich immer ganz gerne geguckt habe, wie heißt das noch? The Lincoln Lawyer, da müssten wir dann ins Netflix-Game einsteigen.
Okay. Zurück zu Familie Dr. Kleist. Noch haben wir ja ein paar Folgen offen, die wir noch gucken, bevor wir dann die Highland reviewen oder mal gucken.
Genau.
Michael liest morgens noch Zeitung, hat später eine Verwaltungsratssitzung. Dann kann Lisa das Kind abholen, weil er eben noch Sitzung hat. Und er kommentiert, dass sie sehr gut aussieht und entspannt. Er hat das Taschentuch gefunden und hat sich gewundert, warum das in ihrer Wäsche ist. Und sie erklärt, warum. Sie hatte sich mit Senf saut und er hat das Taschentuch benutzt und sie hat gesagt, er kriegt es gewaschen und gebügelt zurück. Dann verabschiedet sich Michael und sieht unten am Auto noch Christian, wirft ihm vor, er hat den knapp etwas zu früh entlassen, nach 2 Tagen. Michael meint, er war fieberfrei und er wollte gerne nach Hause, deswegen hat er das gemacht. Und Christian fragt, ob seine NEFs voll besetzt sind. Oder NEFs. Auch hier musste ich erstmal wieder nachschauen, was ist denn ein NEF? Und das ist ein Notarzt Einsatzfahrzeug.
Das hätte man aber wirklich mal so ein bisschen kurz erklären können oder mit einem Laienbegriff irgendwie machen können, ne?
Ja. Und der Hintergrund ist, dass Christian gerne wieder als Notarzt fahren würde, denn er braucht das Geld und er hat keine Lust, Vorträge zu halten. Also die Parallele ist, dass Anna Pflichtverteidigung macht und Christian als Notarzt im Krankenwagen fährt. Also beides so Jobs, die wahrscheinlich eher ungeliebt sind, aber sie müssen sie machen, weil sie das Geld brauchen. Also für die sie wahrscheinlich auch überqualifiziert sind.
Ja.
Ja, und Michael fragt bei der Einsatzleitung nach. Lisa ist wieder mit ihrer Patientin, die den Haarausfall hat, macht einen Ultraschall, kann aber nichts weiter entdecken. Und die Patientin meint, dann bekomme ich wohl einfach nur eine Glatze. Dazu auch wieder später mehr. Es ist immer ganz kurze Szenen in dieser Folge. Also wenn man kurz wieder in der Situation ist, daran erinnert wird, dass es das gibt und dann geht es erstmal mit etwas anderem weiter. Jetzt sind wir nämlich bei Christian, der mit dem Auto an Knapps Wohnung ankommt. Da ist schon der Rettungsdienst, irgendwie wurden sie wohl dazu gerufen und Knapp erinnert sich nicht an den Tod seiner Frau, ist total fiebrig und im Fieberwahn. Und deswegen bringt Christian ihn mit dem Krankenwagen in die Klinik. Also möglicherweise irgendeine Komplikation mit diesem Katheter. Wer weiß. Dann sind wir bei der Bandprobe im Stall. Ist jetzt lustig, weil sie schon wieder im Stall proben. Also anscheinend haben sie irgendwie so einen Sound mit Heu im Hintergrund irgendwie. Aber das fand ja der Produzent ganz cool. So roh und ungeschliffen.
Ja, es ist eigentlich total absurd, da hast du recht, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber sozusagen im Normalfall, wo das dann immer mit irgendwelchen Eierschachteln in irgendwelchen Studios so
da gibt es ein Wort für, aber
abgedichtet werden, ja. Damit der Sound gut ist und hier wird wirklich komplett frei mit wirklich schlechtestmögliche Bedingungen, glaube ich, akustisch.
Kennst du den Film Can a Song Save Your Life?
Nee.
Das ist so ein Film, wo irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es dazu kommt, aber die verlieren auch ihr Studio und dann entscheiden sie sich halt als Band einfach an öffentlichen Plätzen aufzunehmen und den Sound der Stadt mit aufzunehmen. Mhm. Und das ist dann voll der Hit. Eigentlich ein ganz schöner Film.
Okay.
Clara und Sabrina kommentieren, dass Lauri zwanghaft Equipment kauft. Also Lauri ist total im Einkaufen von Gitarren und Zeug, weil sie sich so freut und ja, Clara erzählt, dass der Vertrag nur ohne Lauri zustande kommen wird. Und dann kommt Lauri so völlig mit guter Stimmung dazu und die beiden anderen sind total niedergeschlagen. Und sie hat eine neue Gitarre. Ja. Hat hoffentlich nicht zu viel dafür ausgegeben.
Ja, ja.
Sieht dann die langen Gesichter und fragt, ob jemand gestorben ist. Und Schnitt.
Genau, wieder. Ja, es wird schwieriger für uns sozusagen, das zu besprechen, weil es nicht mehr so lang anhaltend für eins ist, aber kriegen wir hin.
Es ist angenehmer zu gucken, aber nicht mehr so angenehm zu schreiben, aber passt schon. Also,
ja.
Wird jetzt nicht heißen, wir hören auf, deswegen.
Ja.
Lisa und Nora sprechen über die Frau Martinus, die Patientin mit dem Haarausfall, und Nora weiß, sie nimmt irgendwie. Nee, der Mann von ihr nimmt eine Testosteronsalbe und das bringt Lisa auf den richtigen Weg. Hat sie eine Idee. Mittlerweile haben Sabrina und Clara das erzählt. Also der Moment, wie es ihr erzählt wird, wird übersprungen. Lauri ist jetzt total sauer, aber will auch nicht im Weg stehen. Auch wenn die anderen anbieten, den Vertrag nicht zu unterschreiben, meint sie, nein, macht's doch und haut ab. Und witzig ist, in der Szene hört man, dass Clara bzw. ihre Schauspielerin total erkältet ist. Also sie klingt total nasal und ja, weiß nicht. Und dann trifft Anke Christian auf der Straße, will ihn gerne sprechen, aber will nicht, dass Piwi es mitkriegt. Deswegen gehen sie einen Kaffee trinken. Und im Kaffee erzählt Christian, dass das Verhältnis zwischen Piwi und ihm momentan nicht das Beste ist. Und das findet Anke schade, aber Anke will nicht, dass Piwi mitkommt nach Singapur. Sie fühlt sich erdrückt. Er gibt viel für sie auf oder sie gibt viel für ihn auf. Habe ich mir hier missverständlich formuliert? Also sie geben viel füreinander auf. Doch.
Ja, genau. Er gibt viel für sie auf. Ja, genau. Er lässt es ja auch mit der Praxis schleifen und all dem Ganzen. Ne?
Genau, also hier steht auch, der nächste Satz erklärt es. Er gibt viel für sie auf. Sie weiß nicht, ob sie das auch könnte. Hm. Und das macht ihr Angst. Sie will sich auf diese Stelle konzentrieren. Sie hat berufliche Ziele und Unabhängigkeit ist ihr wichtig, sowohl beruflich, finanziell als auch emotional. Und Christian sagt, du hast dein eigenes Leben, du hast deine Vorstellungen, deine Pläne. Du musst es ihm klar sagen, sonst wirst du es ihm irgendwann zum Vorwurf machen. Und das ist eine größere Bedrohung für eure Liebe.
Also das finde ich gut, dass Christian das macht. Also weil da hat er diese weise Art, die er manchmal jetzt auch schon so bekommt. Ich finde diesen Satz einfach sehr, sehr zutreffend. Und sehr, sehr lebensklug, dass man halt wirklich dann weiß, wie es später läuft und nicht nur auf diesen kurzfristigen Moment gucken soll, das wird Konsequenzen haben, auch wenn sie es nicht sagt. So, das finde ich irgendwie gut, dass er das so rausstellt. Wie findest du das von Anke, dass sie sich mit ihm bespricht? Weil es ist doch nicht wirklich notwendig.
Ich glaube, es ist schon gut, dass sie eine zweite Meinung einholt von jemandem, der Piwi nahesteht. Ohne dass sie gleich sofort den Ernstfall erprobt, also sofort mit Piwi in die Konfrontation geht. Das ist ja dann später auch was Piwi ihr vorwirft, dass sie nicht sofort zu ihm gekommen ist. Aber ich glaube, es ist schon ganz gut, mal kurz zu gucken, okay, wer kennt Piwi, wer weiß ungefähr, wie er reagieren könnte und so. Und ich frage jetzt mal denjenigen, was ich tun sollte. Ob Christian der richtige Ansprechpartner ist, weiß ich nicht so genau, weil Christian ja sowieso dagegen war, dass Piwi das macht. Das kann sie vielleicht nicht wissen, obwohl es vielleicht im Gespräch zur Sprache gekommen sein könnte. Aber andererseits finde ich es ganz gut, dass sie jemanden nimmt, der sich ein bisschen besser hineinversetzen kann in Piwi als, glaube ich, jeder andere. Also Anna könnte das nicht. Vielleicht Lisa, das wäre vielleicht, ja.
Genau, das dachte ich nämlich auch. Also Lisa hat es beim letzten Mal schon so gut gemacht und war so eine gute Ansprechpartnerin für Piwi. Jetzt wäre sie eigentlich auch eine perfekte Ansprechpartnerin für Anke. Das ist aber wieder so eine lustige Sache, ähnlich wie wir es in der letzten Folge hatte mit Michael und Clara. Es gibt manchmal diese Querverbindung, von denen man überhaupt nicht weiß, wie sie sind. Also haben Anke und Lisa irgendeine Art von Verhältnis zueinander?
So. Ich finde aber auch, Anke und Christian haben nicht wirklich bisher gemeinsame Szenen gehabt. Also wenn, dann nicht zu zweit, sondern eher so eher so mal in einer Mengenszene so, aber ja.
Ja, das stimmt. Auf jeden Fall darf sie ja schon den Doktor bei ihm weglassen.
Stimmt, ja. Aber nur zu Hause.
Ja, stimmt, nicht im Café.
Aber ganz generell finde ich es eigentlich ganz schön, wie sie hier geschrieben ist. Also unabhängig davon, ob das Gespräch stattfinden sollte oder nicht. Ich finde auch den Rat gut, den er gibt, von wegen, dass wenn sie es jetzt nicht anspricht, dann macht sie es irgendwann zum Vorwurf. Aber ich finde auch, dass sie ganz schön geschrieben ist als Figur, dass sie eben gerne diese beruflichen Ziele erfüllen will, die sie hat, und für sie steht nicht an erster Stelle, dass Peewee und sie 50 Jahre zusammen sind und heiraten oder so, sondern für sie stehen berufliche Ziele an erster Stelle. Das finde ich irgendwie eine angenehm erfrischende Figur, so als, ich sage jetzt mal wirklich etwas provokant, speziell als Frau, weil manchmal eben auch gerade im Film solche Rollen eher getauscht sind, dass er total der Karrieretyp ist. Es ist bei Michael und Lisa ja so ein bisschen so.
Stimmt, es wird hier nicht so, ja, stimmt, es wird hier nicht so die Klischees bedient, ja.
Ja, ja. Also sie möchte gerne wirklich Karriere machen und weiß nicht, ob sie so viel aufgeben würde für ihn. Und ja, ihr ist Unabhängigkeit wichtig, was ich irgendwie auch immer sympathisch finde. Also, dass sie eben finanziell, emotional, beruflich auf eigenen Füßen stehen will.
Ja. Vielleicht hätte sie es auch so tun müssen wie wie Marlene. Schönen Briefzettel schreiben, aus dem die Wünsche hervorgehen und eigentlich klar wird, ich habe gar keine Lust auf dich.
Das ist spannend, oder? Wenn man das mal vergleicht, diese beiden Sachen, dann ist das wirklich eine ganz andere Serie. Also die Serie, wo zwei Freundinnen zusammen irgendwie eine Pro- und Kontraliste auf Papier schreiben, was will ich nicht. Und dann irgendwie der Mann diesen Zettel findet, das scheint irgendwie eine völlig aus einer völlig anderen Zeit zu sein als momentan die Serie 2016.
Ja, das war
gut. Lisa und Peewee reden über Igel, also über die individuellen Gesundheitsleistungen, und Peewee stimmt auch dafür, das ist eine Notwendigkeit, seine chinesischen Therapien werden auch nicht von Krankenkassen bezahlt werden. Lisa ist hier übrigens auch erkältet, hört man, also der Virus ging um. Einem Set von Familie Dr. Kleist.
Hätten sie mal in die Praxis gemusst.
Ja, hätten alle Maske tragen müssen am Set.
Ja, stimmt.
Peewee fragt, was Hatzfeld macht, also was er abstimmt. Und Lisa meint, naja, der stimmt natürlich auch für uns. Peewee meint, war ja klar, er steht ja auf dich. Und dann, als sie, naja, er sagt, du wirst ja rot. Ist auch so ein Satz wie, du bist die heilige Inquisition. Irgendwie findet man den irgendwie besonders clever, den Satz. Du wirst ja rot. Und als Lisa dann sagt, er ist nur ein Kollege, meint Peewee, oh shit, du stehst auch auf ihn. Spätestens jetzt würde jeder rot werden, das ist kein Beweis.
Ja, aber es ist halt wirklich sehr schade, dass man in dieser Szene nicht weiß, wie es weitergeht. Ne? Ob es ein Geständnis gibt oder... Also da hätte, finde ich, hätte man durchaus schon mal sagen können, so komm, lass gut sein oder sowas, und dann geht sie oder sowas, weil so.
Also ich würde auch sagen, ich mag es immer mehr, wenn Szenen zu Ende geführt werden. Also wenn nicht der letzte Satz der Szene ist, was willst du damit sagen? Und dann Schnitt und wir kommen nicht zurück zur Szene. Weil das ist ja einfach, das Gespräch muss ja irgendwie beendet worden sein und wir sehen es nicht. Und dann ist es einfach irgendwie so eine Art Vorenthalten. Hier in dem, ich stimme dir voll zu, hier in dem wäre es einfach so, wenn man nicht eine Antwort hat, dann soll sie einfach gehen oder so. Anstatt dass man einen Schnitt macht und andeutet, es gab vielleicht eine Antwort, aber wir haben sie nicht gehört. So.
Ja.
Das ist so ködern. Also da wirkt es manchmal so, wie jetzt würde man dem Zuschauer so eine Möhre vor der Nase rumwedeln.
Ja, stimmt.
Michael ruft Christian an, dass Herr Knapp stabil ist, und sie diskutieren sehr, sehr leidenschaftlich die Behandlung. Michael kann nicht immer alles auffahren, wenn er irgendwelche Patienten hat. Das lässt sich einfach nicht rechtfertigen. Und Christian sagt, wo sind wir denn eigentlich hier? Nee, also er sagt, wo leben wir eigentlich? Das so. Vielleicht ein Special Dahlmann Drop, mal sehen.
Was darf man überhaupt noch in Deutschland behandeln?
Genau. Michael sagt, er hat Vorschriften, und Christian wirft ihm vor, dass er sich hinter diesen Vorschriften versteckt, woraufhin Michael ihn einen Sozialromantiker nennt. Konstantin hat 2 Minuten Zeit, um zu gucken, was die Definition eines Sozialromantikers ist, während ich noch kurz sage, Christian sagt, er ist sehr gern ein Sozialromantiker, wenn er damit Leben retten kann, und sie legen etwas genervt voneinander auf.
Naja, was ich dich mal fragen wollte, ist zu dieser Szene so ganz grundsätzlich. Du bist jetzt, du übernachtest, du träumst, und in deinem Traum gibt es 2 Praxen. Die eine ist die Praxis Christian Kleist und die andere ist die Praxis Michael Sandmann Kleist. So.
Ja.
In welche würdest du eher gehen?
Anhand der Eindrücke, die ich jetzt habe aus der Serie.
Genau, so vom Gefühl.
Ach ja, schon Christian Kleist, oder?
Ja, okay. Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, der ruft mich noch zu Hause an, geht's Ihnen denn auch wirklich gut? Und also.
Ja, das stimmt. Ja, hast du recht. Ja. Na, ich finde halt, ich weiß halt nicht durch die. Ich stieß jetzt, glaube ich, zu sehr von Michaels Chefarztposten. Ich finde halt Michael manchmal so rationaler, aber das ist, glaube ich, so. Christian ist schon rational in Bezug auf Diagnoseerstellung. Mhm. Nur in Bezug auf Behandlung ist er halt so ein bisschen kämpferischer. Ja, stimmt, da würde ich auch zu Christian gehen.
Also wenn ich einen Arzt hätte, bei dem ich weiß, der gibt mir kein Gefühl, ein Idiot zu sein, weil ich da bin oder weil ich irgendwas nicht weiß, das wäre mir schon viel wert.
Ja, aber er würde natürlich auch oft zu dir sagen, dass du dich jetzt mal nicht so hängen lassen sollst.
Und bitte kämpf doch jetzt mal gegen den eingewachsenen Zehennagel.
Genau.
Ja. Ja. Lisa zeigt die Salbe der Frau, die der Mann immer auf den Oberarmen aufträgt. Und ein Teil des Wirkstoffes bleibt auf der Haut des Mannes zurück und das nimmt sie auf. Und die Frau sagt sehr lustig, sie sieht also aus wie ein gerupftes Huhn, nur wegen dieser scheiß Salbe. Ja, er braucht die Salbe, also der Mann, aber es reicht auch, wenn er die an einer weniger exponierten Stelle aufträgt. Und sie sollten öfter die Hände waschen, sie sollten keine gemeinsamen Handtücher verwenden und öfter mal die Laken wechseln, dann wird sich das alles wieder geben. Und der Fall ist gelöst.
Irgendwie ein unspektakulärer Fall, oder? Also jetzt kein, also war wirklich so, früher hatten wir es ja manchmal, dass es so Nebenstränge gab, die nicht so in die Dramaturgie gepasst haben. Das war dann irgendwie die Frage, ob Johannes ein neues Bett braucht oder irgendwie sowas. So, und das sind, ich habe so das Gefühl, vom Stellenwert her sind es mittlerweile manchmal so dieser Patientenhandlungen.
Aber ich finde es doch ganz charmant, dass Lisa so eine eigene Medizinstory hat als Ärztin,
ja.
Wo sie halt irgendein Mysterium hat, worüber sie nachrätselt und am Ende dann mit einem Hinweis von Nora darauf kommt und es dann behandelt. Also ich glaube, diese Schauspielerin, die Frau Martinus spielt, hatte nur Szenen mit Marie Seiser. Also ich glaube, die hatte nur Szenen in dem Behandlungszimmer. Und ich weiß, es ist so ein bisschen seicht, aber ich finde es zumindest so als Erzählung von Alltag in der Praxis, finde ich es ganz in Ordnung eigentlich.
Okay.
Herr Knapp hat Blutdruckabfall und Fachsimpelei. Kammerflimmern habe ich dann wieder verstanden und Michael meint, wir müssen schocken. Und er wird reanimiert. Im zweiten Versuch gelingt es dann auch. Das Herz kommt zurück. Und dann sehen wir Lauri nachdenklich auf einer Parkbank sitzen. Clara kommt angeradelt und sie reden über Johann Sebastian Bach. Und Lauri sagt, na, der hatte wenigstens Talent. Clara meint, Mike hat eben andere Vorstellungen, mach dich nicht fertig. Lauri kommentiert, ihr könnt es doch schaffen, auch ohne mich. Und Clara meint, nein, ohne dich nicht. Sabrina und ich sind uns einig, wir stehen auf unseren Sound. Wer das ändern will, der hat Pink Slip nicht verdient. Wieso lachst du denn da?
Naja, es ist sozusagen... Jetzt müsstest du noch sagen, Konstantin, du wirst ja ganz rot.
Genau.
Naja, es ist irgendwie lustig, weil das klingt irgendwie weird. Das hat er dann nicht verdient. Selbst wenn man es in der Variante des... Was war das? Arbeitsvertrag von irgendwie so... Nee, Kündigungsschreiben, oder?
Genau, also ja, Pink Slip, irgendwie so ein pinkes Dokument oder gedruckt auf pinke Papier, wo es ein Kündigungsschreiben oft ist, ja.
Genau, dass er das nicht verdient hat.
Aber, die Kündigung nicht verdient, ja.
Genau.
Vielleicht hätten sie auch den Vertrag auf pinkem Papier geschrieben und deswegen haben sie den nicht verdient.
Exakt, genau.
Ja. Naja, jedenfalls kommt es zu einer Umarmung und das Verhältnis zwischen Lauri und der Band ist gerettet. Ob die Band aber jemals einen Durchbruch haben wird, wir werden sehen. Michael, das ist geil. Hier steht einfach nur, Michael und Christian sind in der Klinik und schauen Knapp an. Also das ist einfach so eine Szene, wo sie ihn irgendwie beobachten, wie er im Bett liegt und anscheinend auf dem Weg der Besserung ist. Und abends bringt Christian dann Paul ins Bett und deckt ihn zu. Und Anke teilt mittlerweile Peewee mit, dass sie Singapur allein machen muss. Das ist jetzt bei Anke und Peewee in der Wohnung. Wie gesagt, wilde Schnitte. Es ist das Beste für sie beide, meint sie. Und es sind doch nur 6 Monate. Und das ist ja genau mein Argument. Nur 6 Monate und dafür wollte er alles hinwerfen.
Mhm.
Und Peewee meint, nur 6 Monate? Und ja, Anke meint, ja, die Praxis läuft doch auch gerade, da musst du dranbleiben. Und Peewee sagt, hast du mit meinem Vater geredet? Und als sie dann rot wird und nichts sagt, sagt er, hast du? Dann weiß ich ja, wo der ganze Scheiß herkommt. Hinter meinem Rücken lässt du dich manipulieren, statt mit mir zu reden und stürmt hinaus mit den Worten, ihr könnt mich alle mal. Wo sind wir denn eigentlich hier?
Also, ja, wir haben es, also ich kann verstehen, dass er jetzt sauer wird, so, Das, also dieses, dass sie auch nicht dazu steht mit diesem. Also ich finde, schwierig ist gar nicht so sehr, dass sie mit Christian geredet hat. Schwierig ist, dass sie jetzt nicht wirklich dazu steht, dass sie mit ihm geredet hat.
Ja, das stimmt.
Also wenn sie jetzt sagen würde, du, ja, ich habe mit ihm gesprochen und es muss auch in Ordnung sein, dass ich einfach mal mit den Leuten, die sonst deine engsten Leute sind, dass wir einfach mal reden, wie wir die Situation so ganz grundsätzlich einschätzen und sowas. Also es ist ja nicht so, dass Christian sie komplett überredet hat oder sowas, sondern sie hat es ihm ja eigentlich nur kundgetan und er hat noch einen weisen Rat dazu gegeben. So, und jetzt tut sie so ein bisschen, also so wie sie reagiert, wirkt das so wie Mauschelei hinterm Rücken. Trotzdem ist es so, dass er sich wieder der Situation nicht stellt, sondern wirklich abhaut. So. Und dass man das jetzt nicht ausdiskutiert und mal sagt, also bei was soll sich jetzt verbessern, dadurch, dass er weg ist? So. Und selbst wenn er jetzt, ich hätte sogar noch in Ordnung gefunden, wenn er einfach so rausgegangen wäre, wo klar ist, okay, er kommt gleich wieder zurück. Aber er packt ja hier mal so richtig den Reisekoffer.
Ja, vielleicht fährt er nach Singapur.
Ganz genau. Aber sozusagen damit ist ja irgendwie voll klar, dass er jetzt,
also die Tasche zu packen hat eine große, große Dramatik, großes, ja.
Genau.
Also ich muss sagen, ich fühle mich total bestätigt darin, ihn in der anderen Folge den Damen gegeben zu haben.
Ja.
Weil er hier wirklich, also wie ich vorhin gesagt habe, der David Bode-Peewee war immer irgendwie weiter für sein Alter und der Meowulf-Peewee scheint irgendwie etwas zurückzuhängen. Denn ich weiß nicht, wie alt er sein soll, aber das ist ja wirklich 13-Jährige, die irgendwie gerade so frisch verliebt sind. Ich kann nicht 6 Monate ohne dich und so. Mm. Und sie scheint, also Anke scheint wesentlich reifer zu sein und zu sagen, ich will auch mal 6 Monate was Eigenes machen. Und ich will nicht irgendwie in Singapur sein und dann die ganze Zeit nur romantische Restaurants besuchen, sondern das muss jetzt irgendwie auch mal so mein Ding sein. Und ja, du hast recht, dass sie nicht so richtig dazu steht, mit Christian geredet zu haben, ist vielleicht ein Problem. Aber ansonsten, und was sie vielleicht falsch macht, ist, dass sie hat ja gute Argumente dafür, dass er bleiben sollte. Und ich glaube, in dem Punkt, da ist die Situation noch nicht so eskaliert. Aber wo es eskaliert ist, wo sie ihm Tipps gibt, was er machen sollte, während sie weg ist. Also die Praxis läuft gerade, da musst du jetzt dranbleiben und so weiter. Also das, das ist, glaube ich, das, wo sie in die Rolle verfällt, die Peewee zu Recht so ein bisschen erkennt als die Stimme von Christian.
Mm.
Und weil sonst, es geht halt vorher um ihre persönliche Sache, ihre persönliche Sicht, ihre Beziehung und so weiter, aber ihm jetzt berufliche Tipps zu geben, warum es besser, aus logischen Gründen besser sein sollte, da zu bleiben, das ist dann irgendwie, da verrennt sie sich. Mhm. Also ich glaube, alles ist legitim, wenn sie sagt, sie fühlt sich irgendwie wohler, wenn er nicht dabei ist oder wie auch immer, aber jetzt so in diese logische Sicht zu gehen und vermeintlich damit ein Argument auf seiner Seite zu haben, auf ihrer Seite zu haben, das ist dann, glaube ich, ein Fehlschritt.
Ja, das stimmt. Ja, sie macht das Richtige und begründet es falsch und verhält sich da. Ja, das ist wahr. Was mir noch auffällt, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das so realistisch ist, aber es gibt so ein, bei Clara gab es das vorhin auch schon, als Lauri gegangen ist, und Yannick hatte das auch schon, Leute, die jemandem hinterherrufen, aber dann einfach komplett stehen bleiben. Ich meine, man muss niemanden körperlich aufhalten, aber es ist so, du gehst, Martin! Oder war der alte Klassiker? Herr Grindel!
Zwei Fragen zu Katar jetzt noch.
Genau. Also, dass man da zumindest nicht einen Schritt auf die Person zumacht, finde ich irgendwie so, weiß nicht, es wirkt so, als wäre man der Situation so komplett ausgeliefert und dies hinterher gehen, hätte zumindest schon noch einen eindringlicheren Charakter. so anstatt dieser eine, das wirkt so ein bisschen so, als du musst ihn einmal, als ob in irgendeiner Anweisung stehen würde, wenn dir jemand wichtig ist, dann ruf einmal hinterher und man sagt, okay, ich habe jetzt einmal hinterher gerufen, so jetzt so das Notwendigste, was man halt tun muss, um irgendwie noch darzustellen, dass man Interesse hat.
Stell dir doch vor, es würde klappen. Also wenn der so wegstürmen würde und sie so Peewee und sie, ja. Du hast einen Ruf.
Ja, genau. Lauri kommt wieder zurück. Achso, da bin ich doch wieder dabei. Stimmt.
Ist so ähnlich wie wenn in Kriminalitätsfilmen irgendwie die Ladenbetreiber, die ausgeraubt werden, oder die Polizei dann so ruft: Stehen bleiben! Oder komm zurück! Ja, so, okay, ich komm zurück.
Ja. Ja, genau, das Stehenbleiben ist ja sogar noch, das hat ja sogar noch einen rechtlichen Hintergrund.
Gut, bei Polizei, so, ja, ja.
Genau, aber sonst ist es unlogisch, ja, das stimmt.
Ja. Aber wenn irgendwie der Räuber raubt den Laden aus und der Betreiber ruft hinterher: Hey, stehen bleiben!
Ja, stimmt. Stimmt, stehen bleiben ist eigentlich der unlogischste Ruf. Und jetzt zurückkommen!
Dreh dich um!
Weiter, weiter, bleib, und los, und sitz! Ja, okay. Versuchen wir mal wieder zurück den Anschluss zu finden. Ja,
ebenso
interessant. Ja, genau.
Wie schaffe ich den Übergang? Folgendermaßen. Genau. Ebenso interessant wie das ist die Szene in der Küche mit Anna und Christian. Denn Anna hat Christian gerade erzählt, dass sie einen Neonazi verteidigt. Ja, kein Wunder, dass ich den Fall habe, sagt sie. Den wollte niemand haben. Nochmal lustig, wie man nochmal, gehen wir doch mal kurz in Gedanken zurück in die Szene in dem Richterzimmer, wo er so sagt: Na, was hältst du davon? Ich leg dir hier mal was hin. Ja, Verteidiger, Neonazi. Christian fragt, ob sie den Fall auch ablehnen kann. Dann meint sie, nein, dann kriegt sie nie wieder einen Fall. Und Christian ist irritiert und macht ihr auch so ein bisschen moralische Vorwürfe deswegen. Und Anna wird sauer und sagt, jeder Angeklagte hat Recht auf eine Verteidigung. Auch jeder scheiß Faschist. Sie kann es sich nicht aussuchen. Sie muss trotzdem ihr Bestes geben. Fragst du deine Patienten erst nach ihrer Gesinnung? Und sie hat auch erst nicht an einen rechtsradikalen Hintergrund gedacht. Sie dachte, es wäre normale Körperverletzung. Und Clara kommt herein, fragt, ob Anna den Vertrag angesehen hat. Anna sagt, ein, zwei Klauseln sollte man besprechen. Christian fragt, ob sie sich entschieden hat. Und Clara sagt ja und nimmt den Vertrag und zerreißt ihn in zwei Hälften. Sehr dramatisch. Ich glaube, ich hätte ihn nicht zerrissen. Ich hätte ihn mir, glaube ich, irgendwie eingerahmt und an die Wand gehängt und gesagt, den haben wir damals nicht unterschrieben. Ist ja einerseits irgendwie eine Erinnerung daran, dass man mit der Band mal die Aussicht auf Erfolg hatte, und andererseits auch eine Erinnerung, wie wichtig die Freundschaft mit Lauri ist.
Ja, ich hätte es, genau, also es wäre krass gewesen, wenn sie sich da irgendwie anders entschieden hätten. Es wäre auf jeden Fall auch ein ziemlicher Switch gewesen, wenn es auf einmal wirklich bekannte Leute gewesen wären. Ich glaube übrigens, ich fände nichts schlimmer, als wenn meine Kinder mit einer Band einen Plattenvertrag bekommen würden. Weil das ja wirklich, also die Schulleiterin sieht das schon sehr realistisch. Oh Gott, bewahre, dann habe ich noch kreischende Teenies da. Und Christian, ja, das ist ja unser Rockstar. Und weiß nicht, es war das Jahr 2016, also wer 10 Jahre vorher den Hype um Tokyo Hotel mitbekommen hat, der weiß, dass es im Maximalfall auch wirklich schlimm sein kann, hysterische Fans zu haben, und wer weiß, was dann passieren würde. Und ich sag mal, dadurch, dass ja eh die Schule bei Clara ein großes Thema ist, gerade mit Mathe, ist wahrscheinlich, wäre ich eher total beruhigt. Das heißt, es hat jetzt nicht geklappt mit diesem Vertrag, und dann würde ich denken, ja, lieber ganz normales Leben von 16-, 17-Jährigen.
Es fehlt eigentlich noch der Satz irgendwie, Clara, wenn du dieselbe Energie, die du in die Band steckst, mal in den Matheunterricht steckst.
Exakt, genau.
Okay, eine Szene noch und dann haben wir die möglicherweise längste Folge. Nein, wer weiß. Sie sagen ja immer, wir werden immer länger. Also
ja,
also eine Szene noch. Michael ist abends im Garten mit einem Bier und Christian kommt dazu. Sie stoßen an und sie reden kurz über Herrn Knapp. Das Antibiotikum ist jetzt runterdosiert. Michael gibt Christian recht, dass Christian recht gehabt hat. Nächstes Mal ist ihm das Budget egal, selbst wenn ihm das Kopf und Kragen kostet. Sie könnten tatsächlich noch einen Notarzt gebrauchen, allerdings in der Nachtschicht. Und Christian sagt, tja, geht ja nicht anders. Und Michael soll ihn eintragen. Michael kommentiert noch, dass Christian sich zu viel zumutet. Aber Christian meint, es ist erstmal nur, bis die Praxis aus dem Gröbsten raus ist. Und das Handy klingelt, Anke ist dran und wir hören Anke nicht, aber Christian sagt, Piwi ist nicht da und ach so, genau, was sie fragt, ob Piwi bei ihnen ist, und Piwi ist nicht da, sagt Christian, also nicht bei ihnen in der Villa. Und ja, dann legt er auf und sagt zu Michael, Piwi ist verschwunden und wir sehen den Abspann.
Ja, mittlerweile, also ich meine, Clara ist ja auch mal verschwunden, jetzt ist Pili weg. Ist halt eine Frage, ab wann, wenn du einen Streit hättest mit deiner Freundin, ab welchem Zeitpunkt würdest du dich melden bei den anderen, ne? Also ich glaube, das würde bei mir bis zum nächsten Tag dauern, bis ich mich mal melde.
Ja.
Weil ich denken würde, okay, jetzt ist die wahrscheinlich irgendwie 2-3 Stunden irgendwie weg bei ihren Leuten.
Ja,
aber
also es ist auch ja witzig, weil, es, wie gesagt, wir wissen nicht, wie alt er ist, aber es ist ja jetzt nicht ein minderjähriger Junge oder so, sondern er wird 23 ja oder so sein. Und gerade nach einem größeren Streit mal abzuhauen, ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da irgendwie die Polizei alarmieren müsste oder die Eltern in dem Fall. Ja. Glaube ich, es wäre normal, dass man mal kurz raus muss. Auch ja, wenn man mit Tasche geht.
Ja, stimmt. Es wäre eher unlogisch, wenn er so eine Riesentasche packt, um dann zu seinem zu Christian zu fahren.
Ja, vor allem, wenn Christian, das weiß sie nicht, aber wobei, es weiß sie doch, dass Christian derjenige ist, der den er jetzt am wenigsten
sieht. Ja, das stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja, was ist deine Folgen, dein Folgenresümee?
Ja, also ich finde, so ein bisschen ist der alte Christian zurück, ne? Mit den Vorwürfen an Michael, dass er sich hinter Vorschriften versteckt. Und auch am Ende so ein bisschen mit dieser, dass Anna eine Neonazi verteidigt und so über ihre Moral eher so urteilt von oben herab. Mhm. Also da haben wir so ein bisschen in Staffel 3 oder weiß nicht mehr, alle Staffeln bisher, Christian zurück. Ich habe mich gefragt, was ist die interessanteste Story in dieser Folge? Und ich lande bei der Lisa und Timo Story, weil die lässt mich am meisten rätseln, wie es weitergeht.
Ja.
Da denke ich dran, wenn ich an die Folge denke. Also ich glaube, wenn wir irgendwann mal über diese Folge sprechen in 12 Wochen und sagen, erinnerst du dich noch, da gab es die Folge, wo, da würden wir am ehesten bei dieser Story landen. Nicht unbedingt bei, wo der Rentner da den Kaffee ausgeschüttet hat und dann gab es irgendwelches Fachgesimpel mit Fachbegriffen und dann hatte er irgendwas und dann am Ende war aber alles gut. Also ja, deswegen, also das ist so die Story, die mir hängen bleibt. Die Musik Produzentenstory fand ich auch ganz cool, vor allem mit den Bildern von Berlin. Mhm. Dann irgendwie doch immer ganz witzig. Ich bin ja gar nicht so ein Berlin-Romantiker, aber das dann mal so zu sehen im Fernsehen macht dann irgendwie doch was mit mir.
Na, cool, okay.
Ja, war raus aus dem üblichen Setting auch so.
Ja, vielleicht, wenn ich da direkt andocken darf. Also ja, mir geht es auch so, die Hatzfeld-Lisa-Story finde ich am interessantesten. Ich finde aber auch die Pibi-Story durchaus ganz interessant, wie sie sich entwickelt. Vor allem, was ich ja durchaus irgendwie mag, ist, dass es sich doch so vorzieht. Also manchmal ist es so, kennt man vielleicht auch manchmal, dass sozusagen es echt lange dauert, bis die Lösung kommt, die eine Person wirklich will. Also dieses Rumdrucksen, dass man eben nicht so klar sagt, ja, ich habe Lust, sondern jemand merkt im Verlauf einer Zeit, irgendwie wird mir das zu viel, irgendwie passt mir das nicht, dass diese Entscheidungskommunikationsprozesse dann aber schwierig sind. Manchmal, dann kommt dieser Vorwurf, hey, aber du änderst jetzt deine Meinung. Na, vielleicht hat sich auch einfach die Einschätzung geändert, so bei Anke. Ja. Das finde ich irgendwie dann doch in der Darstellung gut. Und zu der Berlin-Sache, mich hat es auch gefreut. Ich finde, dass hier eine Chance liegen geblieben ist. Und zwar hätte das eine coole, ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, Berlin wird jetzt nicht nochmal eine Rolle spielen. Und ich finde, es hätte eine gute Möglichkeit gegeben, da irgendwie Christian nochmal kurz in seine alte Welt zurückzuholen. Ich weiß, die Serie legt es auf was anderes an, aber vielleicht ist es ja schon so, dass er sagt, okay, ich bringe euch hin. Das nutze ich eh mal wieder, um mit einem alten Kollegen zu sprechen oder sowas. Das finde ich sogar ein bisschen, dass, also wenn Leute, das gibt es ja manchmal auch in Filmen so als Motiv, dass jemand so das alte Leben nochmal wieder sieht und irgendwie das so einen längeren, ich glaube auch, dass jetzt Leute wie ich, das ist eher ungewöhnlich, dass jemand in der 6. Staffel da einsteigt oder sowas. Ich glaube eher, dass es so Fans gibt, die auch dranbleiben. Mhm. Und das hätte ich, die Chance, finde ich, hätten sie nutzen können. Finde ich halt realistischer sogar oder besser, als wenn es immer irgendwie wieder mal alte Schulleute oder alte Abi-Feiern sind oder irgendwie sowas. Dieses Motiv haben sie, glaube ich, nicht genutzt. Aber ansonsten finde ich, gab es jetzt keine Story, die mich gelangweilt hat oder so. Von daher war ich zufrieden. Ja. Fand das ganz gut.
Ja, also ich fand die Geschichte um den Rentner jetzt wirklich nicht so spannend, weil einerseits hat man das irgendwie schon mal gesehen. Also ich hatte das Gefühl, das war so eine Figur, die man schon mal gesehen hat, wo man jetzt denkt, ja, fügt das was Neues jetzt hinzu? Nicht unbedingt. Und eben, wie gesagt, weil sehr viel Fachidiotie betrieben wurde, so. Und am Ende weiß ich gar nicht so richtig, war der ja jetzt krank oder wurde er geheilt und so. Also ich glaube, auch hier ist wieder eher das Drumherum wichtig, dass sich Christian und Michael darüber gestritten und wieder versöhnt haben. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, was mit dem Rentner war.
Ja, das stimmt. Und mit dem wichtigen Satz, beim nächsten Mal zähle ich nicht mehr auf diese auf die Budgetrichtlinien. Ja. Dieser Satz ist, glaube ich, noch wichtig.
Na, mal sehen.
Mal schauen. Welcher Satz ist denn Dahlmann-Preisträger bei dir geworden oder welche Handlung?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Mein Dahlmann geht an den Mann, der die gleichen Initialen hat wie ich, Mike Maska, den Musikproduzenten.
Ja, ich bin gespannt. Nachdem die Feuerwehr zuletzt auch schon dran war,
ist jetzt also, der Musikproduzent dran. Es war auch kurz wieder Christian in der engeren Auswahl speziell für diese Sache mit Anna am Ende, dass er ihr irgendwie vorwirft, dass sie jetzt einen Neonazi verteidigt. Also gerade er weiß ja, wie schlecht es steht und also finanziell und daher, ja, wenn man einen Job annimmt, dann kann man jetzt nicht sagen, ach nee, den nicht oder so. So, ja. Aber egal, Musikproduzent Mike Maska. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Nochmal ganz kurz zurück in die Szene, wo er sie lobt, aber ihnen so ein bisschen ein vergiftetes Lob macht, als er sagt, ich mag ja eure Ideen, ihr seid, oder eure Idee, also die Idee der Band Identität. Ich mag eure Idee, drei Mädels aus der Provinz machen so ihr Ding. Es geht weiter. Es geht weiter.
Ja, aber schon jetzt perfekt. Ja, bitte, ich versuche nicht zu reißen, aber wie absurd dieser Satz ist. Ich auch erst jetzt schon auf. Aber ja, sag mal weiter, sorry.
Ungeschliffen, ein bisschen naiv, aber sexy. Die sind hier halt 17, 19 oder so. Also, ja, also ihr könnt zwar nichts, ist ungeschleppt, aber ihr seid sexy. So. Und dann auch später, als eigentlich sind es sogar drei Sachen. Später, als er dann zu Clara meint, Lauri muss raus. Die ist zwar süß, aber Gitarre spielen kann sie nicht. Also, ja.
Okay. Ja.
Und dann eben aber was wirklich, haben wir eigentlich schon besprochen, er hat auch keinen Arsch in der Hose. Denn er sagt dann auch nicht der Band die schlechte Nachricht, sondern nur Clara, eine der dreien, die es dann den anderen beiden sagen muss. Also, wie gesagt, das ist einfach total arschig und ja, einfach ein Dahlmann-Auftritt, ein klassischer Dahlmann-Auftritt.
Ja, sehr gut. Großes Lob für dich noch an die Schauspiel, an die Nachahmung dieser Figur. Weil allein schon, und das hat mir schon mal, das fand ich damals einen sehr guten Tipp. Ich habe damals ja kurz diese Sache gehabt, dass ich überlegt hatte, in Freiburg zu studieren und von Berlin nach Freiburg zu wechseln. Und dann habe ich das einem Arbeitskollegen meiner Mutter erzählt. Und meinte zu ihm, ja, dass ich mich da, also dass ich mal Lust habe auf eine kleinere Stadt und sowas. Und er meinte, du musst nur eins wissen, wenn du dich bei dem BWG bewirbst, sag nie, dass du Lust hast auf eine kleinere Stadt. Du kannst sagen, du hast Lust auf eine Studentenstadt oder auf sonst was. Aber wenn du zu Leuten kommst und ihnen klar machst, das, was sie, wo sie leben, ist klein. Das ist so einfach, das hat immer so was Abfälliges. So. Mhm. Und das fand ich schon einen sehr guten Tipp. Und ja, Mike Maska hat diesen Tipp nie bekommen.
Drei Mädels aus der Provinz.
Machen so ihr Ding. Also was soll das heißen eigentlich? Das klingt auch so richtig so wie die drei kleinen Kinder vom Spielplatz, die noch mit der Schaufel auf die Schaufel hauen und das macht halt Musik. Ne? Man macht halt so sein Ding.
Ja. Ja, wie gesagt, vergiftetes Kompliment so ein bisschen. Ungeschliffen, naiv, aber sexy.
Ja, das stimmt. Die seltsamsten. Also alle drei Sachen auf jeden Fall weird. So zu bekommen. Okay, nee, finde ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. und ja, dann habe ich den natürlich vorhin so ein bisschen weggenommen. Du hättest, glaube ich, wolltest einfach, glaube ich, weiterreden und dann habe ich zum Thema gemacht. Du,
ich habe ja genug noch. Also.
Hast alles mögliche im Köcher. Ja. Bei mir war auch viel im Köcher. Also ich hatte auch Christian überlegt und zwar speziell, also zum einen diese Hochnäsigkeit gegenüber Anna, fand ich heftig, vor allem, weil sie ja ein gutes Argument bringt, ja, würdest du keinen Nazi behandeln? Also wenn der jetzt irgendwie, jemand kommt verwundet nach einer Schlägerei oder sowas und man sieht, der hat irgendwie ein Hakenkreuz-Tattoo oder sowas. Mhm. So, und seine Antwort ist, was hat denn jetzt damit zu tun? So, was ist denn das? Also die Frage ist doch vollkommen berechtigt und immer dieses, also man kann sich echt dieses Urteilen über andere, das kann man echt lassen. Also man kann Fragen stellen anstatt urteilen und dann kann man dann kann man ja in einem sich gegenseitig befruchtenden Diskussionsprozess zu dem Ergebnis kommen, irgendwie finden wir es nicht so gut, aber dass man erstmal, also sie erklärt ja, wie es läuft und ja, dass er als Fachfremder sofort das Urteil hat, das finde ich, kann ich immer nicht leiden. Genau. Aber auf Platz 1 sind bei mir, du hast es vorhin ganz kurz angemerkt, Susi und Nora. Und zwar, du hast es so angerissen, ich will es nur nochmal so verdeutlichen. Es gibt das Bewerbungsgespräch der neuen Kollegin, die dann die medizinische Assistenz sein wird oder die Büroassistenz, beides so ein bisschen von Lisa. Und sie erzählt und sozusagen durch die Scheibe, durch eine Glasscheibe ist, also der Raum, in dem das stattfindet, ist durch eine Glasscheibe halt mit diesem Flur verbunden. Man kann durch die Glasscheibe in den Flur gucken und umgekehrt. Und vor dieser Glasscheibe Scheibe stehen Nora und Susi und gucken total gebannt. Und als sie anscheinend hören, ja, ich würde den Job nehmen, kommt ein Riesenjubel sozusagen. Also da freuen sie sich so total. Und ich wäre so abgeneigt, bei einer Praxis zu arbeiten, wo bei meinem Bewerbungsgespräch schon zwei Leute durch die Glasscheibe gucken und dann jubeln, dass ich annehme. Weil das kann ja nur bedeuten, wenn sie mich nicht kennen, dass sie mich brauchen. So, und das kann ja nur bedeuten, dass es eine völlige Überforderung ist. Und das ist ja so dermaßen unprofessionell, sich dahin zu stellen und zu hoffen. Und also gut, dass Lisa das nicht gesehen hat, sondern eher in ihrem Rücken stattgefunden hat. Aber es fand ich eine sehr peinliche Aktion.
Lustigerweise habe ich vergessen, dir an der Stelle die Frage zu stellen, ob du das bei einem Bewerbungsgespräch gut oder schlecht finden würdest. Und das war jetzt quasi genau dein Argument. Also
dann hätte ich gesagt, wenn ich hier solche Kolleginnen hier schon an der, die ihre Nase platt drücken, an der Scheibe sehe, dann, sorry, ist, glaube ich, nicht das Richtige.
Ja. Nora, damit für dich das dritte Mal der Dahlmann. Ja, kommt in die Nähe von Platz 3 mittlerweile. Da steht aktuell noch Lisa mit 5, aber... Ach nee, Johannes mit 6 ist auf Platz 3 bei dir. Ja, und ich gebe ja seit längerem die Dahlmanns immer den Gastfiguren. Also bei mir erinnert sich am Tableau gerade wenig. Also. Okay. Gut, dann haben wir eigentlich nur noch eine Aufgabe, und zwar zu schauen, was wir nächste Woche anschauen. Und nächste Woche schauen wir die Folge 7 der 6. Staffel von Familie Dr. Kleist, Spätzünderin. Die Einsätze als Notarzt bringen Christian mittlerweile an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Parallel untersucht Christian mit seinen Kollegen einen rätselhaften Fall einer jungen Turnerin. Peavy ist nach dem Streit mit Christian immer noch spurlos verschwunden. Anke und die Kleists beginnen, sich allmählich Sorgen zu machen. Klingt auch nach einem guten Bandnamen. Anke und die Kleists.
Ja. Stimmt. Es wäre auch lustig, wenn sie jetzt eine Band gründen. Ich weiß nicht, ob das die Vibes gut funktionieren würde.
Genau, also Anke und die Kleist gründen eine Band und sagen dann aber, Lauri darf nicht mitmachen.
Genau. Eigentlich eine coole Geschichte. Eine Familie aus der Provinz macht so ihr Ding.
Bisschen naiv,
aber. Genau. Aber sexy.
Arm, aber sexy.
Genau. Die Frage, die sich doch jetzt so ein bisschen stellt, wenn die sich Sorgen machen um Peavy, wo er denn verbleibt, dann muss es sich ja wirklich in die Länge ziehen. Also.
Ja, er bleibt einfach der Arbeit fern. Könnte man ja Anna jetzt fragen, ob sie da juristische Schritte einleitet.
Ja, stimmt.
Also, er kennt sich ja aus mit Verträgen.
Und so kommt er ja vielleicht dann doch noch über Umwege zu seinem Wandertag.
Genau.
Das wäre natürlich, jede Woche fängt er jetzt also einen Streit an, um dann abzuhauen und dann seine Ruhe zu haben. Aber ich bin auch mal gespannt, wo er landet, muss ich mal sagen. Also ist er jetzt bei Kumpels oder hat Berlin er vielleicht eine Affäre? Oder Berlin, genau. Also
ja. Ahnung. Ich finde vor allem den Satz witzig, parallel untersucht Christian mit seinen Kollegen, wer auch immer die sind, einen rätselhaften Fall einer jungen Turnerin. Aber es wird nicht erzählt, was jetzt dieses Rätsel ist. Mhm. Also das ist sehr schön angedeutet. So.
Ja, also für mich kann ich nur sagen, nach 13 Jahren Sportunterricht ist einfach das Rätsel schon, dass jemand eine Turnerin ist. Also, dass man sowas kann. Okay. Das ist für mich das große Rätsel.
Ach so, das ist einfach das Rätsel. Der rätselhafte Fall einer Turnerin.
Genau. Das ist, die kann turnen. Wie geht das?
Aber das erinnert mich an Sesamstraße, so wenn Grobi dann irgendwie zum Fenster kommt und das Fenster ist zerbrochen und dann so hier, das ist der Fall des zerbrochenen Fensters.
Ja, da geht so ein bisschen in die Richtung. Ich war vor einem halben Jahr bei König der Löwen. Ah, ich merke gerade, das dauert zu lange, aber wo. Nee, ich brech die Story ab.
Oh, okay.
Nee, es muss
Storyabbruch bei Familie Dr. Kreis.
Ja,
es gab viele Tennisbälle geworfen.
Ja, ganz genau. Da musste ich übrigens gleich auch nochmal eine Sache zu fragen, aber egal. Ja. Die Story kannst du rausschneiden, weil ich habe gemerkt, es würde zu viele, es braucht zwei, drei Nebensätze, das bringt.
Okay.
Genau, aber die Sesamstraßen-Story. Ja, genau, aber so klingt das. Das ist süß. Genau, wir freuen uns auf nächste Folge, die Spätzünderin. Und genau, bis dahin, bleibt gesund, schaut gerne Fußball und wir machen es auch. Und Martin, dir viel Spaß im Stadion mal wieder.
Samstag bin ich im Stadion, genau.
Und ich bin gespannt, was du erzählst und freue mich auf unsere nächste Aufzeichnung und dann bis nächste Woche Donnerstag.
Bis dann.